bin halt der Typ, Stillstand ist für mich Rückschritt. Nur weil es rattert, heißt nicht, dass immer alles funktioniert. Und tatsächlich war das dann so mit die schwierigste Lebensphase, die ich je hatte. Das dann auf die Beine zu stellen, da habe ich dann schon gemerkt, du funktionierst dann wirklich einfach in diesen Momenten, aber du funktionierst für die richtigen Dinge. Keine Angst vorm Scheitern haben. Wenn man Gutes tut, kommt Gutes zurück.
Herzlich willkommen bei Madly Inspired, dem Podcast für Menschen mit Vision. Hier sprechen wir über den Weg zum Erfolg, über persönliches Wachstum und alles, was passiert, wenn wir uns erlauben, groß zu denken. Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein heutiger Gast ist Tevfik Ceylan. Manche werden ihn von der Black Pearl in Donaueschingen kennen, manche vom Fußball oder von anderen Projekten. Im Interview sprechen wir über seinen Weg, wie er groß geworden ist und über die schwierigste Phase in seinem Leben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Interview. Dann hallo lieber Tevfik, schön, dass du heute mein Gast bist. Und in dem Podcast starten wir eigentlich immer damit, dass sich der Gast einmal vorstellt. Also vielleicht möchtest du das gerade mal kurz tun.
Hi Madlena, freut mich, dass ich da sein darf. Mein Name ist Tevfik Ceylan. Ich bin 33 Jahre alt und bin selbstständig in unterschiedlichen Bereichen. Zudem bin ich noch Trainer beim SV Asen. Genau, das zu meiner Person, kurz und knapp.
Ja, das war tatsächlich kurz und knapp. Ich habe nämlich tatsächlich recherchiert ein bisschen. Also ich meine, ich glaube, die meisten kennen dich hier, würde ich sagen, hauptsächlich von der Black Pearl. So ist zumindest bei mir. Aber da findet man ja ganz schön viel bei dir. Vielleicht starten wir aber erstmal damit, wie denn so dein Werdegang war. Also wie hat es denn alles angefangen?
Okay. Ich korrigiere dich da einfach direkt mal.
Gerne.
Ich würde eher sagen, dass die meisten mich aus dem sportlichen Bereich eher kennen.
Okay.
Ja, aus dem Fußball hauptsächlich. Und eben die Black Pearl kam dann mit dazu, 2021. So hat das Ganze da angefangen. Finde ich aber auch total interessant, dass du mich jetzt eher nur aus dem Bereich kennst. Finde ich eigentlich auch richtig gut, weil die meisten verbinden immer bei mir, wenn sie mich sehen oder meinen Namen hören, mit dem Fußball, hier in der Region. Dann starte ich mal so im Gesamten, wie das Ganze angefangen hat. Oder soll ich von klein auf am besten anfangen?
Ja,
oder?
Gerne.
Okay, also gut. Eben die meisten kennen mich aus der Region eher als Fußballer, Sportler in dem Bereich. Ich spiele seit 28 Jahren Fußball.
Krass.
Bin ja selber 33 und habe in Donaueschingen angefangen mit Fußballspielen beim SSC. Dann bin ich nach Bad Dürm gewechselt mit dem Fußball in der Jugend 2 Jahre und dann zum FC 08 Villingen. Da war ich dann recht lange. In der gesamten Zeit 14 Jahre lang mit der aktiven Zeit. Dann hatte ich mal einen kurzen Abstecher beim FC Bräuning. Da war ich Spielertrainer, bin dann wieder zurück nach Villingen. Und dann jetzt seit 1,5 Jahren bin ich beim SV Asen Spielertrainer. Genau, und deswegen kennt man mich eher, die Sportler eher aus dem sportlichen Bereich. Und die mich halt davor noch nicht kannten, die kennen mich dann halt jetzt eher aus dem kleineren gastronomischen Bereich mit der Black Pearl, die ich 2021 damals mit meinem Schwager eröffnet habe. Ja, und es war, sag's mal so, schon immer mal ein Traum, so eine eigene Bar zu haben, weil ich als 18-Jähriger damals von 18 bis 20 im ehemaligen Szenario gekellnert habe. Falls es dir noch was sagt, das Szenario ist in Donaueschingen gewesen, in der Josefstraße, beim Bräustüble weiter unten, wo jetzt das
Spiegelsaal.
Oder? Das Spiegelsaal, genau,
okay,
richtig.
Krass.
Genau, das war das Szenario früher und da habe ich gekellnert und dachte mir so, wow, ich finde das schon cool, würde auch gern mal selber sowas machen, aber klar, wenn man 18 ist, da traut man sich das noch nicht, da hat man jetzt auch vielleicht nicht die finanziellen Mittel dafür und auch vielleicht nicht den Mut und auch die eigenen Eltern da davon zu überzeugen. Dann dachte ich, ja, irgendwann wird das bestimmt mal. Ja, und dann hat sich tatsächlich 2021 ergeben, hat 2020 angefangen während Corona, dass das Ganze ins Rollen gekommen ist mit, dass der ehemalige Pächter aufhört, dass dann die Kneipe oder die Bar dann in dem Fall frei ist. Und ich habe da halt mir eigentlich groß nichts dabei gedacht, habe ich gesagt, ich frag mal, vielleicht ergibt sich's. Ja, und aus dem Ganzen wurde es dann größer und immer intensiver, die Gespräche. Und so hat sich dann ergeben, dass mir dann mit meinem Schwager und meiner Schwester eben die Black Pearl eröffnet haben. Und ja, und bis heute ist sie noch nicht untergegangen.
Sag ich mal so. Sehr gut. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Nochmal, was du gesagt hast, finde ich ganz spannend, dass die meisten dich aus dem Sport kennen. Ich habe zum Beispiel halt gar nichts mit Fußball am Hut und wahrscheinlich deswegen, also ich glaube, ich habe das, oder ich bin mir sicher, ich habe das damals schon mal gehört. Eben, und deswegen mache ich das auch am Anfang immer, dass ich die Leute frage, ob sie sich vorstellen, weil ich das immer ganz spannend finde, was die dann so anbringen und auch, weißt du, in welcher Reihenfolge manchmal. Also manche dann, keine Ahnung, die vielleicht Unternehmerin sind und Familie haben und das, dann merkt man auch so ein bisschen irgendwie, wo dann so der Fokus liegt oder was die selber so, wenn die jetzt sich vorstellen, was die da alles aufführen. Und deswegen finde ich das ganz spannend. Was ich auch spannend finde, viele haben ja gekämpft während Corona, dass du da gestartet bist. Hat sich dann wahrscheinlich einfach so als Chance ergeben, so wie du es jetzt gesagt hast. War das dann eben so, du hast ja gesagt, das war schon länger ein Traum, dass du dann trotz der Zeit, wo viele gekämpft haben, gesagt hast, okay, da ergibt sich jetzt gerade einfach was und jetzt muss man es einfach mal wagen?
Ja, ich hab mir halt gedacht, vielleicht ist es auch der richtige Zeitpunkt einfach. Mhm. Ich habe das Ganze so ein bisschen, wenn ich es beschreiben kann, wie so eine Aktie gesehen. Mhm. Die fällt und irgendwann wird die Aktie dann wieder, sage ich mal, konstant oder nach oben steigen. Mhm. Und so habe ich das mit Corona gesehen. Ich habe gedacht, okay, die Leute können jetzt nicht mehr, sage ich mal, am öffentlichen Leben richtig teilnehmen, können nicht mehr weggehen. Es wird vermisst irgendwann und dann kommt das Ganze wieder. Mhm. Und ich habe gedacht, okay, Mut haben, trauen und einfach versuchen. Und dann ging es das Ganze ja dann auch, sage ich mal, in die richtige Richtung. 2021 ging es dann mit Corona ja dann wieder, sage ich mal, oder mit dem normalen Leben beschreibe ich es jetzt mal. Aber was bedeutet schon normal? ging es dann wieder bergauf, dass jeder, sage ich mal, am öffentlichen Leben teilnehmen konnte, wieder unabhängig von einem Impfpass oder nicht. Und da war dann, sage ich mal, so das Ganze, wo ich gesagt habe, okay, das war schon der richtige Weg. Und ich sage es auch heute, wenn es nicht geklappt hätte, dann wäre es kein Beinbruch. Weil ja, ich halt der Typ bin, ja, wenn man hinfällt, dann stehe ich halt einmal mehr auf. Also man muss auch mal auf die Schnauze fallen. Und da dachte ich halt so, einfach mutig sein. Und das bin ich tatsächlich. Weil ich denke mir immer, ich bin in Deutschland, bin hier groß geworden, habe meinen Abschluss gemacht, habe eine gewisse Bildung, habe meine Ausbildung beendet, habe Berufserfahrung. Und also wenn ich in Deutschland nicht etwas erreichen kann oder was aufbauen kann, in welchem Land soll ich es dann machen? Weil hier hat man wirklich viele Möglichkeiten. Aber ich glaube, die meisten scheitern dann daran, einfach sich zu trauen. Ja. Weil sie Angst vor dem Hinfallen haben. Mhm. Und da bin ich halt der Typ, ja, dann falle ich halt mal hin, dann stehe ich wieder auf. Und was andere denken oder was sie dann sagen, interessiert mich auch eigentlich dann gar nicht. Weil es ist dann eine Lebenserfahrung und für mich dann, an der ich dann, sag ich mal, reif und dann wieder nochmal für neue Sachen offen bin und so anders angehen kann, auch in Zukunft.
Voll. Und ich finde, es auch voll verständlich da. Ich finde auch, wenn man selbstständig ist, da sind ja die Grenzen eigentlich alle so die Grenzen, die man sich selber setzt. Und ich finde, Selbstständigkeit hat sehr, sehr viel mit persönlicher Weiterentwicklung und sich selbst reflektieren und so zu tun. Und was ich mir dann auch irgendwann bewusst gemacht habe, das, was du jetzt gesagt hast, wenn es nicht klappt und du jetzt nicht eben damals Schule abgebrochen hast und gar nichts vorzuweisen hast, hat man ja immer die Möglichkeit zu sagen, okay, im schlimmsten Fall zurück zu 9-to-5. Und das ist ja, für ganz viele ist das ja die Normalität. Und ich finde, das sind ja ganz viele, die dann vielleicht auch ihre eigenen Ängste so ein bisschen auf einen projizieren, wenn man mit so einer Idee kommt und sagt, ja, aber was machst du, wenn es nicht klappt? Ja, dann mache ich das, was 90% auch alle machen.
Richtig.
Und das wäre ja Worst Case.
Richtig.
Und es kann ja aber auch ganz anders kommen. Und deswegen, ja, also ich kann es voll nachvollziehen, weil ich finde auch, seit ich selber selbstständig bin, habe ich auch einen unglaublichen Respekt vor allen, die selbst was aufbauen, weil da einfach ganz viel dahinter steckt, was viele, die es nicht kennen, nicht sehen. Und trotzdem, ich finde, gerade auch in jungen Jahren hat man nicht so viel zu verlieren, wie man denkt. Weil ich glaube, irgendwie, wie du sagst, in Deutschland, irgendeinen Weg raus findet man immer.
Ja, das ist im Gesamten, sage ich mal, auch eine Einstellungssache. Mhm. Wie gehe ich mit Situationen um? Also wenn ich jetzt mal, sage ich mal, scheitere, wie gehe ich mit der Situation um? Investiere ich die Zeit eher in, ach, hätte ich das, oder investiere ich die Zeit in Lösungen, schaue nach vorne? Mhm. Und da bin ich halt eher der Typ. Und ich habe auch nebenbei, sage ich mal, als ich die Black Pearl auch aufgemacht habe, 2021, auch ganz normal gearbeitet. Also ich hatte auch einen 9-to-5-Job bis 2025 im April. Mhm. Also ich hatte Tage, da habe ich echt kaum geschlafen. Es ist, also es ist nicht immer so, wie es aussieht. Das ist alles super. Klar, macht einem Spaß. Aber auch irgendwo muss man auch zurückschicken.
Mhm, klar.
Und bei mir war es tatsächlich auch so mit dem, mit der Freizeit, mit dem Schlaf. Mhm. Also wenn ich überlege, früher an die Fußballzeit, denke ich, hatte 4-mal die Woche Training. Was? Hatte am Wochenende ein Spiel und die Spiele waren weiter weg, also in ganz Baden-Württemberg. So, und dann hieß es Freitagmorgen aufstehen, zur normalen Arbeit gehen, also ins Büro. Ich habe Industriekaufmann gelernt, mhm, und da dann meine Sachen, sag ich mal, machen, erledigen. Dann anschließend direkt ins Training fahren, vom Training nach Hause, kurz umziehen, in die Bar arbeiten, bis morgens um 3, 4, dann 4 Stunden schlafen und ab zum Fußball, zum Treffpunkt und dann wieder 3 Stunden mit dem Bus irgendwo hinfahren. Und nach dem Spiel dann zurückkommen, auch wieder nur kurz richten und in die Bar. Und dann stehst du am Sonntagmorgen irgendwann um 4 noch im Laden und gehst schlafen. Und dann irgendwann um 10, 11 stehst du dann wieder auf und bist dann eigentlich, sag ich mal, jetzt hast du Zeit für dich. Mhm. Aber diese Zeit, die du für dich dann hast, willst du dann auch irgendwo nutzen. Mhm. Obwohl man eigentlich dann platt ist. Dann gab es auch schon Sonntage, wo ich schon um 19 Uhr ins Bett gegangen bin. Mhm. Und am nächsten Tag, am Montag, dann wieder arbeiten musste, ganz normal. Also da gab es schon oft schlaflose Nächte. Und das ist aber das auch, was auch viele Menschen gar nicht sehen. Diese Arbeit, die im Background wirklich gemacht werden, die Arbeiten, die sind wirklich extrem hoch. Egal, ob ein Laden klein ist, groß ist, es ist trotzdem immer Arbeit da. Ja. Und da ist es halt, sag ich mal, auch so eine gewisse Selbstdisziplin. Natürlich lässt man mal irgendwo mal was schleifen oder sonst was, weil einfach der Punkt halt in dem Moment keine Priorität hat. Mhm. Ob es jetzt Haushalt ist, wenn ich alleine lebe und niemand da ist, ja gut, dann kann es auch mal liegen bleiben. Mhm. Wenn die Wäsche halt nicht gemacht ist, dann ist sie nicht gemacht. Wenn die Küche nicht tiptop aufgeräumt ist, ist sie nicht aufgeräumt. Ja, oder wenn die Bude einigermaßen sauber ist, oder könnte noch sauber sein. Ja, es ist aber nicht schlimm. Also gewisse Sachen bleiben dann liegen, weil die einfach in dem Moment keine Priorität haben. Mhm. In dem Auge, also in meinen, ja, Augen, sage ich immer so. Und da lege ich halt die Prioritäten dann anders. Und viele haben dann auch immer gesagt, ja, Thema Freizeit auch, wenn ich jetzt zu dem Punkt komme, ja, du hast ja keine Freizeit. Dann habe ich mir immer überlegt, habe gesagt, okay, einerseits habt ihr recht, aber andererseits denke ich mir, die Freizeit, die ihr nutzt, ist meine Arbeit. Mhm. Und ich habe bei meiner Arbeit Spaß. Also, mhm, brauche ich wirklich diese Freizeit? Es ist so ein bisschen so ein Ausgleich. Sport, Fußball war immer beruflich auch nebenher und Black Pearl auch nebenher beruflich dann irgendwo. Aber alles, was eigentlich mir Spaß macht. Mhm. Also ich habe alles dann, sage ich mal, so irgendwo dann aufgebaut oder bin in die Richtung gegangen, was mir Spaß macht. Mhm. Und jetzt bin ich auch inzwischen, sage ich mal, von einem 9-to-5-Job auch weg seit über einem Jahr. Und es funktioniert trotzdem. Klar hat man irgendwo mal, muss man mal zurückstecken oder sonst. Das gibt's halt einfach, weil du dann einfach auch dann, ja, auch geldtechnisch dann auch weniger, aber es ist nicht schlimm, weil einfach die Lebensqualität in dem Moment wichtiger ist. Und es ist halt auch so, umso älter du wirst, umso reifer du wirst, umso mehr ändern sich deine Sichtweise und dein Weg. Mhm. Und es ist auch nicht schlimm, sag ich mal, wenn man eine Vision hat, einen Weg, aber da auch mal einfach vorher abbiegt. Das ist überhaupt nicht schlimm. Da bin ich eher der Typ und sage, du, ich habe zwar ein Ziel und ich habe zwar einen Weg, den ich klar gehe, aber ich kann auch mal einen Halt machen.
Mhm, toll.
Der Weg endet nicht. Der Weg ist trotzdem da. Ja, dann geht er halt länger. Ja. Wenn ich mit dem Auto irgendwo hinfahre, eine Autopanne habe, dann habe ich es auch nicht eingeplant, dann ist es so. Trotzdem muss ich mit der Situation, sag ich mal, klarkommen. Mhm. Und da bin ich halt einfach der Typ. Und ich habe halt dann gelernt, dass halt schon wichtig ist, auch Lebensqualität auch zu genießen. Aber wie genieße ich Lebensqualität, war dann immer für mich die Frage. Und für mich ist es, ich bin ein Mensch, ich gehe kaum in Urlaub. Mhm. Fragen mich, du gehst nicht in Urlaub, warum nicht? Und ich sage immer, ich habe keine Zeit. Und obwohl die Zeit kann man sich selber einräumen. Aber ich brauche das auch irgendwo nicht. So, dass ich 2-mal oder 3-mal in Urlaub gehe, länger. Also da bin ich halt eher der Typ, ich bin bei mir zu Hause, ich bin in meiner Komfortzone in Donaueschingen. Ich gehe meinen Kaffee trinken. Morgens, ob es im Vanillis ist oder ob es woanders ist, gehe ich meinen Kaffee trinken. Bin glücklich und das motiviert mich. Und da brauche ich dann nicht Urlaub. Und wenn ich jetzt gerade diesen Sommer dran denke, das beste Wetter, was man eigentlich haben kann. Mhm. Urlaubsfeeling. Ja, bin jetzt da von dem eigentlichen Punkt, Habe ich mal ganz weit ausgeholt, aber so mal ein paar Punkte mit eingebracht, was hoffentlich auch dann für dich dann interessant ist.
Ja, und total. Mega spannend. Und ich finde auch das, was du jetzt gerade gesagt hast, ich glaube, das Ding ist, dass viele, die eigentlich grundlegend sehr unzufrieden sind, die brauchen dann Freizeit von ihrer Arbeit. Die brauchen Urlaub von ihrem alltäglichen Leben. Und deswegen, also mit Sicherheit gibt es Leute, die sind super zufrieden und die reisen trotzdem gerne. Aber ich glaube, bei vielen ist das auch wirklich so ein Entkommen von dem, was normal an der Tagesordnung steht und was man vielleicht nicht sich traut zu ändern und in die Hand zu nehmen. Und deswegen ist da wahrscheinlich auch so ein bisschen Unverständnis, wenn das dann Leute, die einfach sagen, ich habe Lebensqualität auch in meinem Alltag und auch in meiner Arbeit. Aber da fehlt dann wahrscheinlich so ein bisschen das Verständnis. Aber finde ich auch total schön zu sehen, dass das auch geht und dass man das erreichen kann und dass das nicht irgendwie ein paar Leute sind, die hatten halt Glück, sondern die haben sich halt bewusst dafür entschieden und die arbeiten halt dran. Und auch das, was du gesagt hast, dass viele das nicht sehen, was da auch an Mengen an Arbeit drin steckt. Ich finde, das ist ja auch nicht nur die Arbeit, die du reinsteckst und die Zeit, sondern auch Verantwortung, die man trägt. Ein Druck, den man manchmal auch aushalten muss, eine Situation, wo man sagt, okay, ich will hier jetzt auch abliefern und das ist halt auch einfach für mich dann quasi auch mal ein Druck und zu sagen, okay, deswegen macht es mir trotzdem Spaß, aber deswegen trage ich da trotzdem auch in dem Moment eine Verantwortung. Und es sind so lauter so Sachen, wo ich jetzt auch so schön finde, mit so vielen Unternehmern und Menschen, die ihr Leben in die Hand nehmen, auch zusammenzukommen, weil da untereinander das Verständnis, finde ich, ein ganz anderes ist. Und weil das dann auch nicht so ein Hokus Pokus ist, oh, ich mache mir jetzt die Welt, wie sie mir gefällt, sondern nein, ich entscheide mich bewusst dafür, was will ich und was will ich nicht. Und dementsprechend muss man halt auch seine Handlungen ausrichten.
Richtig, richtig. Also perfekt gesagt, genau. Also es ist immer, sage ich mal, wie man gerne was haben möchte, sage ich immer. Gebe ich mich mit dem zufrieden, so wie es ist, oder möchte ich mehr? Ich bin jetzt der Typ zum Beispiel, der Typ Mensch, bei mir rattert es im Kopf die ganze Zeit. Meine Freundin sagt auch zu mir, ja, du, dein Kopf, der ist nur am Rattern. Immer irgendwas Neues, immer irgendwie das. Ja, sage ich, so bin ich halt. Bin halt der Typ, Stillstand ist für mich Rückschritt. Und nur weil es rattert, heißt nicht, dass immer alles funktioniert. Wie gesagt, da muss man auch mal auf die Schnauze fallen. Ja, funktioniert doch nicht, wie man sich's vorstellt. Man hat Visionen und dann kommt es nicht mal zu dem ersten Schritt. Ja, dann ist es so. Aber ich finde immer, wenn man sich Gedanken macht oder wenn man darauf hinarbeitet, dann öffnen sich auch Türen. Und selbst wenn sich irgendwann mal eine Tür schließt, öffnet sich damit eine. Aber du musst, sage ich mal, auch damit, also positiv mit dem Ganzen umgehen. Positiv denken. Und wie gesagt, an jeder Situation reift man und lernt Neues dazu. Also so wie ich jetzt heute hier reingekommen bin zu dir, lerne ich wieder was Neues dazu. Dass es jemanden hier in der Umgebung gibt, der jetzt hier diesen Podcast macht, den ich sehr interessant finde, wo ich sage, cool, sie hat sich irgendwann dafür entschieden, diesen Schritt zu gehen. Es kostet, also da muss man auch eine Überwindung, sag ich mal, haben und da sagen, okay, ich gehe jetzt diesen Schritt. Ich spreche da wirklich zwar mit der Person face to face, aber es hören viel mehr Menschen dann am Ende mit. Erreiche ich diese Menschen? Und da sage ich mir immer, ich bewundere diese Menschen. Jeder, der irgendwo was macht, der aktiv was macht und darauf hinarbeitet, ist für mich ein Mensch, der einfach es auch verdient, dass man ihm auch diese Möglichkeit dann gibt. So, und es gibt leider bei uns, soll ich sagen, ich meine, wenn ich jetzt Deutschland nehme, Deutschland ist ein Land sehr, sehr diszipliniert. Es muss alles so laufen, Bürokratie, alles Mögliche. Ja, 9 to 5 ist, wie du es vorhin gesagt hast, 80% oder 90% der Menschen 9 to 5. Ja, eine gewisse Sicherheit hat man da einfach. Ja, aber welche Sicherheit haben wir denn da? Dann mache ich einen 9-to-5-Job und dann erwischt es mich gesundheitlich, dann stehe ich da. Ist genau die gleiche Situation. Und da sage ich halt auch, wenn ich 8 Stunden am Tag für jemand anders arbeite und das Geld verdiene, dann schaffe ich es doch auch, 8 Stunden für mich zu arbeiten und das gleiche Geld zu verdienen. Bin ich dann weniger glücklich? Glaube ich nicht. Es ist zwar vielleicht im Hintergrund, ja, die Bürosachen, Bürokratie, alles Mögliche im Background noch zu machen, ist ein Aufwand, aber man macht es für sich selber. Klar, in der Firma, man geht hin, arbeitet, stempelt, geht wieder heim, macht sich keine Gedanken, geht am nächsten Morgen hin, ja, wenn es läuft, läuft's, wenn es nicht, denkt man sich doch dann, wie 90%, ja, ist ja nicht mein Unternehmen, oder? So war ich zum Beispiel als Typ nie. Ich habe mir irgendwie gedacht, oh Mann, ich bin dankbar, dass ich das machen kann, weil da sitzt wieder jemand gegenüber, dem das gehört, der mir die Möglichkeit gibt, dass ich das machen kann. Und dann hast du automatisch da auch eine andere Denkweise. Und dadurch, dass ich jetzt im kleinen Bereich, sag ich mal, auch Mitarbeiter habe, sind mir die extrem wichtig. Mhm. Weil ich halt sag, es sind zwar Minijobber, aber ich trage da eben, wie du es vorhin gesagt hast, man trägt eine Verantwortung. Man trägt eine Verantwortung in einem anderen Bereich. Ich trage jetzt vielleicht keine Verantwortung, wo ich jetzt sagen würde, davon muss eine Familie leben. Mhm. Aber ich trage eine Verantwortung für meine Mitarbeiter, dass die dann, sag ich mal, auch ihr Nebenverdienst dann, sag ich mal, bekommen, dass es auch funktioniert. Und das ist dann schön, wenn man das dann auch zurückgeben kann. Mhm. Und für mich sind eben meine Mitarbeiter eigentlich in der Pyramide ganz, ganz oben. Mhm. Man denkt ja immer Pyramide, Chef sitzt oben, dann die Mitarbeiter. Nee, bei mir sind die, nicht mal die Kunden sind bei mir ganz oben, sondern die Mitarbeiter. Weil wenn die Mitarbeiter funktionieren, dann kommt der Kunde, der ist glücklich und dann bin ich ganz unten, dann bin ich, als, sag ich mal, als Vorgesetzter irgendwo der Glückliche, der sich dann freut. Wenn die Mitarbeiter aber nicht funktionieren, dann kommt bei mir, sag ich mal, eher das Schlechte an. Mhm. Und denkt, da hat jeder Mensch so ein bisschen eine eigene Sicht und oder wie er alles angeht. Ich bin jetzt niemand, der den Kopf in den Sand steckt zum Beispiel. Und wenn es mal schlechte Tage gibt oder was nicht läuft oder sonst, dann ist es so, dann regt man sich mal auf. Ich bin sehr emotional teilweise tatsächlich, aber jetzt nicht im negativen Sinne, weil ich einfach durch das Sportliche immer lernen musste, immer hart zu arbeiten, um was zu erreichen und Gas zu geben, ist es für mich halt einfach dann irgendwie bei manchen Situationen halt nicht verständlich, wenn man nicht Gas gibt und dann was erwartet. Ja, so ist meine Sichtweise in der Hinsicht. Und ich meine, jetzt habe ich inzwischen die Black Pearl seit, was haben wir, 2006, für 5 Jahren. Mhm. Und jetzt habe ich mich seit letztem Jahr, innerhalb von einem Jahr, wieder noch mit zwei Kleinunternehmen nochmal selbstständig gemacht im Kinderbereich. Mhm. Wenn du möchtest, kann ich da noch drauf gleich loslegen mit dem Thema. Ich habe tatsächlich letztes Jahr, nachdem ich meinen 9-to-5-Job, sage ich mal so, aufgegeben oder aufgehört habe, eine kleine Fußballschule eröffnet, bei der ich halt Kinder trainiere, weil ich immer schon im fußballerischen Bereich als Trainer gearbeitet habe und mit Kindern eh schon gut kann. Und das so klein aufgebaut, das heißt, die heißt eben TC7 Fußballschule, eben TC für Tevfik Ceylan und die 7 war immer meine Trikotnummer, habe ich auch hier hinten am Arm tätowiert, also ja, identifiziere ich mich sehr damit und habe gedacht, ich mache da mal eine kleine Fußballschule auf. Mein Ziel ist da nicht, dass ich davon reich werde oder dass ich da lebe, sondern einfach, ich möchte Kindern, sage ich mal, helfen, einfach mein fußballerisches Know-how einfach weiterzugeben. Mhm. Und das läuft soweit und wurde gut angenommen. Und ich bin da, sag ich mal, ich schaffe da alleine. Ich habe da keine Angestellten, weil ich sage, okay, ich stelle den Trainer ein, dass der das machen kann. Sondern ich repräsentiere meinen Namen und da stelle ich niemanden anders hin. Wenn ich mal nicht kann und krank bin, dann findet es nicht statt. Mhm. Sage ich immer so. Und da gehe ich auch, sag ich mal, diesen Weg. Und es macht auch Spaß. Klar ist es manchmal auch mühsam oder manchmal ist man platt, aber trotzdem, wenn man dann Kinder lächeln sieht, dann funktioniert es von allein. Und zusätzlich habe ich mich dieses Jahr im März nochmal selbstständig gemacht mit einer Ballschule. Mhm. Das heißt tatsächlich Balltastic. Balltastic ist eine Ballschule für Kleinkinder ab 2 Jahren. Im motorischen und kognitiven Bereich werden sie trainiert. Und da ist der Hauptstandort ist in Köln. Da habe ich einen Kollegen kennengelernt, der das macht. Und da fand ich das ganz interessant. Habe ihn da mal ein paar Punkte gefragt. Einfach auch aufgrund von meiner Fußballschule, weil die Kinder im koordinativen Bereich nicht gut sind. Und da hat er gesagt, ja, können wir mal drüber unterhalten. Und so sind wir zu dem Punkt gekommen, dass ich da quasi ein Partner von ihm werde und einen Standort hier eröffne.
Ach, cool.
Und da musste ich dann auch ein Dreivierteljahr, sage ich mal, mich einarbeiten, einlernen, immer wieder nach Köln fahren. Und der Plan war dann, sage ich mal, das Ganze hat angefangen im August. Der Plan war dann eigentlich auf Dezember zu starten. Aber so wie das Leben halt auch kommt, läuft halt nicht alles immer positiv. Und eben dann war es halt familiär einfach so. Sag ich noch ein paar Sätze, wenn es okay ist, einfach wie das Ganze dann auch lief. Ja. Ist nicht so ganz einfach drüber zu reden, aber es war dann so familiär, sage ich mal, dass dann meine Mutter eben, die schwer krank gewesen, seit 2017 an Brustkrebs erkrankt. Mhm. Und es war dann so, dass es im Jahr 25 dann halt eher, sag ich mal, schlimmer wurde. Halt, wir wussten, also ich wusste von Tag 1 tatsächlich, ich war 23, da hat mir der Arzt mitgeteilt, dass es einfach unheilbar ist. Mhm. Und dann verändert sich eh schon dein gesamtes Leben. Dann siehst du die Situation anders, du gehst anders um. Für mich war dann eh ab dem Tag klar, egal wie es fußballerisch läuft, ich werde hier nie weggehen. Mhm. Ich hätte viele Möglichkeiten gehabt, woanders hinzugehen. Aber für mich war einfach diese Entscheidung, ich bin 23 und meine Mutter ist schwer krank, unheilbar krank. Ich weiß nicht, wie lange ich habe. Ich werde immer hier bleiben. Mhm. Da habe ich gesagt, okay, dann baue ich mir hier was auf. Und eben so hat das Ganze angefangen und über die Jahre tatsächlich lief es dann so. Und gegen Oktober, November hat es angefangen, wurde es dann deutlich schlimmer und dann ging es auch in die Endphase, sage ich mal so. Mhm. Was dann tatsächlich dann über 3 Monate dann ging mit von Krankenhaus A nach B fahren, hin und her und dann tatsächlich dann eben im Januar dann meine Mutter verstorben ist, mhm. war das dann so ein Punkt, muss ich sagen, wo sich das Ganze dann verzögert hat. Klar. Aber wo ich dann auch dankbar bin, dass mein Freund eben, der dann in Köln das eben damals schon seit 4 Jahren hatte, gesagt hat, du, TV, mach dir keine Gedanken, Familie geht vor, guck, dass du dir die Zeit nimmst, dass es dir gut geht, wir schieben das nach hinten, eben in der Zeit und da bin ich dankbar dafür und da sage ich halt auch immer, irgendwo öffnen sich immer Türen und irgendwo kommen sind dann auch Menschen, sage ich mal, im Leben, die dann einen auch unterstützen, mhm. obwohl man noch nicht viel miteinander zu tun hat. Aber Gutes kommt im Leben immer, wenn man Gutes tut, kommt Gutes zurück. Und tatsächlich war das dann so mit die schwierigste Lebensphase, die ich je hatte, tatsächlich, also bis jetzt auch habe. Weil ich glaube, so ein Verlust ist nicht einfach, sage ich mal, zu erklären. Inzwischen kann ich besser drüber reden. Manchmal wird es noch emotional, aber ich probiere mich hier einigermaßen irgendwie zusammenzureißen. Aber ja, dann, das meinte ich eben, es gibt auch mal Rückschläge im Leben. Mhm. Und das Tatsächliche ist immer eigentlich, dass die Menschen außerhalb diese Rückschläge eigentlich nie sehen. Mhm. Die Menschen sehen immer nur das, was sie sehen wollen. Und so hat sich das Ganze beim Verzögern, habe ab März dann eben die Ballschule angefangen. Bin in mehreren Kindergärten, da arbeite ich mit kleinen Kindern zusammen. Mhm. Und es macht mega Spaß. Und da bin ich dankbar dafür, dass ich diese Möglichkeit auch bekommen habe und dann auch diesen Schritt gegangen bin, auch in der schweren Phase. Habe ich gesagt, ich bin der Mensch, ich gucke nach vorne, ich stecke den Kopf nicht in den Sand. Weil wenn ich das gemacht hätte, hätte ich mich im Januar, sage ich mal, neben dem Grab von meiner Mutter hinlegen können, hätte sagen können, du, dann ist mit mir halt auch vorbei. Mhm. Aber das würde sich ein Mensch, der geht und so wie meine Mutter halt war, auch nie wünschen. Mhm. Und tatsächlich geht es mir jetzt einigermaßen gut auch, wenn es mal ab und zu mal, sag ich mal, Momente oder öfters auch mal Momente gibt, wo halt es dann einfach dann hochkommt, weil es ist jetzt gerade mal ein bisschen länger als ein halbes Jahr. Mhm. Und man kann sich auf sowas leider nicht vorbereiten, auch wenn man es weiß, dass der Tag X kommt. Und da bin ich trotzdem auch heute noch dankbar, dass ich 8,5, 9 Jahre trotzdem noch, sag ich mal, mit meiner Mutter Zeit verbringen konnte. Mhm. Andere haben diese Möglichkeit nicht so lang. Da kommt man dann schon mal an so einen Punkt, okay, hey, ich bin 33 Jahre alt. Ich bin selbstständig. Ich bin Spielertrainer als Angestellter quasi beim SV Asen. Mein Leben dreht sich immer um Fußball, Sport, alles mögliche Rennen tun. Und bin dann nochmal selbstständig mit einer Fußballschule und mache mich jetzt gerade selbstständig noch mit einer Ballschule. Und wenn dann so ein Schlag dann kommt, sage ich mal, dann fragt man sich tatsächlich manchmal, für was mache ich das eigentlich alles? Mhm. Ich bin jetzt auch, sag ich mal, 33, ich habe keine Frau, also keine Familie, eine eigene. Aber dann fragt man sich tatsächlich mal, für was mache ich das eigentlich alles? Mhm. Da kommt dann echt mal so der Punkt, wo man zu Hause sitzt, in den eigenen 4 Wänden, legt sich hin, guckt die Decke an, denkt sich, Mann, diese ganzen Kopfschmerzen, die man kriegt und macht, für was mache ich das? Sollte ich doch wieder in den 9-to-5-Job und einfach sagen, ich gehe arbeiten und stehe dann wieder auf und mache das? Und dann denke ich mir, nee, der Typ bist du nicht. Mhm. Du bist nicht der Typ. Das kannst du irgendwann mal später machen, wenn du wirklich gar keine Lust mehr hast. Aber das ist jetzt einfach nur eine Phase, die dir oder eine Prüfung, die dir gestellt wird, die du, sag ich mal, meistern musst. Mhm. Und daran wirst du wachsen. Und daran wächst man dann tatsächlich auch. Und ich muss auch sagen, ich bin auch dankbar, dass ich da auch Menschen, sag ich mal, um mich rum habe, wie jetzt zum Beispiel auch meine Freundin, die mich da komplett unterstützt hat. Dann tatsächlich meine Schwester, mein Schwager, meine kleine Nichte, ich meine dann mein Vater. Wir sind keine große Familie, aber da ist man dann schon dankbar, dass man die Leute, sag ich mal, um sich rum hat. Ich meine, wenn man so einen Rückschlag oder halt im Leben dann, sag ich mal, erlebt und bis dorthin man mit keinem wirklich reden kann, weil meine Mutter zum Beispiel auch der Mensch war, sie wollte nie, dass es wirklich jemand weiß. Sie wussten es, dass sie mal krank waren, alle dachten, es wird alles gut. Und das Schlimme ist immer, wenn du, sag ich mal, so eine Maske aufsetzen musst. Nach außen funktionieren und ja, alles gut, wie geht's dir? Alles gut, super, passt. Und du weißt zu Hause, es geht ja nicht gut. Ist dann immer schwierig, sag ich mal, damit umzugehen. Und wenn du dann auch nicht mit deiner eigenen Schwester zum Beispiel drüber reden kannst, weil sie das Gleiche, sag ich mal, trägt und aber selber noch eine Familie hat, ist es dann nicht ganz so einfach. Vor allem, wenn man dann noch Verantwortung in anderen Bereichen trägt. Wie in der Selbstständigkeit, Verantwortung nicht mal wegen den Mitarbeitern, für sich selber auch. Ist es dann schon so ein Punkt, wo du dir viel Gedanken machst. Und auch wenn du dann, sag ich mal, auch negative Sachen mal kriegst, weil du einfach mit Leuten zusammenarbeitest, mit Kunden viel zu tun hast und die das nicht wissen. Und da kann man auch dann, sag ich mal, nicht dann, sag ich mal, hingehen, ah, mir geht's gerade scheiße. Sondern man muss trotzdem nach außen funktionieren. Und für die Leute ist es einfach nur, wenn sie sowas hören, einfach nur, ja, okay, hat man mitgekriegt. Aber die machen sich da nicht tief Gedanken.
Ja,
voll. Ist auch verständlich. Weil so bin ich ja als Mensch auch. Wenn ich jetzt jemanden mitbekomme, okay, bei dem ist das und das passiert, dann denkst du dir in dem Moment, okay, da ist man traurig. Aber das ist dann nach einer Minute ist das schon wieder weg.
Klar, es hat wenn man auch jeder keine, sein eigenes. So.
Genau, wenn man da keine eine Bindung zu diesen Menschen hat. Ist es dann schon interessant, wie sich das Leben dann auch verändert, unerwartet. Okay, bei mir würde ich jetzt sagen, nicht unerwartet, aber ich habe es jetzt nicht zu dem Zeitpunkt gedacht.
Klar.
Und aber ich war dann auch an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich höre einfach mit allem auf. Wirklich, tatsächlich. Krass. Ich war dann wirklich so, obwohl ich nicht der Mensch dafür bin, aber ich habe gesagt, ich höre mit allem auf. Dann machst du dir viel Gedanken und dann aber irgendwann, nee, hey, das bist du nicht. Bekomm dich wieder hin. Ja, klar. Nee, das ist dann auch tatsächlich dann so eben dann ganz entstanden mit diesen ganzen Selbstständigkeiten. Einfach da noch ein bisschen ausgeholt, auch nochmal kurz zu meiner Lebensgeschichte, sag ich mal, was ich da noch erlebt habe soweit und daran auch gereift bin tatsächlich. Ich meine, 8,5, 9 Jahre mit einer eigenen Mutter, die schwer krank ist, bei der du dann weißt, die dann gehen wird. Du musst sie gehen lassen und das Schlimmste, glaube ich, für Menschen im Leben ist es, wenn einem die Hände gebunden sind. Ja. Ich glaube, also ich kann jetzt nur sagen, es gibt kein schlimmeres Gefühl, als wenn dir die Hände gebunden sind. Also mir hätte jemand sagen können, stell den Eiffelturm auf den Kopf. Ich hätte es irgendwie hingekriegt. Aber wenn dir die Hände gebunden sind, du kannst nichts machen, ist es einfach nur zuschauen. Und es macht einen fertig. Und dann kommt aber wieder dieser Punkt, positiv mit dem Ganzen umzugehen. Trotzdem da sein, funktionieren. Ja, und so lief das Ganze dann. Und das ist das, was die Menschen zum Beispiel außerhalb gar nicht sehen. Man ist selbstständig, ah, der macht das, der macht das, der macht das, wie kriegt der Sinn, ja. Aber irgendwo muss man dann selber, sag ich mal, ehrlich zu sich selber sein, auch mal sagen, hey, jetzt komme ich auch mal an meine Grenzen. Aber man kann seine Grenzen, sage ich mal, auch erweitern, indem man mit solchen Sachen wächst.
Total. Erstmal herzliches Beileid wegen deiner Mama und danke, dass du hier so offen und ehrlich drüber gesprochen hast. Ist mit Sicherheit auch nicht leicht. Und eben, ich finde, das ist halt sowas, was viele nicht sehen, was du jetzt gesagt hast. Das Leben passiert halt trotzdem. Und alles, was in der Selbstständigkeit oder in dem, was man sich aufbaut, passiert, bleibt deswegen halt nicht stehen. Und ich finde, das ist diese große Herausforderung auch, dann trotzdem, wie du gesagt hast, funktionieren zu müssen. Und dass man halt sagt, okay, das reißt gerade meine ganze Welt um quasi, aber die Dinge laufen trotzdem weiter. Um den Laden muss sich trotzdem gekümmert werden. Die Kunden warten trotzdem. Und das ist, finde ich, was, und da kann man halt nicht einfach sagen, so, mir geht's jetzt nicht gut, ich lass mich mal krank schreiben und komm erst mal klar. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache in der Selbstständigkeit, gerade wenn man so diesen Vorwärtstrieb hat, den habe ich nämlich auch, dass dann alles so, es läuft nicht immer gut, aber irgendwie ist man halt immer am Ball quasi. Und ich glaube, manchmal vergisst man dann auch mal innezuhalten und auch mal hinzuhören, so, wie geht's mir gerade? Und ich glaube, das ist halt, und in genau solchen Momenten wird man dann halt wahrscheinlich dazu gezwungen. Und dann hattest du vermutlich diesen Faktor, einmal einen sehr wichtigen Menschen verloren zu haben, was ja schon sehr belastend ist. Und du warst dann wahrscheinlich gezwungen, mal innezuhalten. Und da kann ich mir vorstellen, dass dann halt die ganzen Sachen auch hochkommen, für die halt in der Zeit, wo man einfach nur gerannt ist, quasi gar keine Zeit war. Und das ist, finde ich, wirklich so, da hast du auch meinen größten Respekt, dass du dich eben nicht hast unterkriegen lassen und dass du gesagt hast, Danke. Ich mach weiter. Weil das eben ganz viele nicht sehen, was da wirklich dahinter steckt und dass das einfach auch ein trotzdem funktionieren müssen ist. Und auch, was du vorhin gesagt hast, mit dem, dass es dann auch Leute gibt, die einen unterstützen, auch wenn man die gar nicht so kennt. Und ich glaube, also ich merke schon bei dir, auch was du vorhin gesagt hast, dass du so ein emotionaler Mensch bist, diese Leidenschaft und dieses Brennen. Und das ist ja auch bei mir so dieses große Thema, weil ich das einfach wahnsinnig inspirierend finde, wenn Leute für was brennen und ich auch der Meinung bin, dass es dann funktioniert, weil du eine ganz andere innere Motivation hast, dein Antrieb ist ein anderer, deine Werte sind andere. Und ich glaube, wenn man wirklich was auf eine ehrliche Weise macht, wie jetzt du mit den Kids, dass du sagst, ich möchte ihnen das weitergeben, ich glaube, dann ergeben sich halt auch immer so Sachen, dass dir Leute helfen, obwohl die dich eigentlich gar nicht kennen oder vielleicht gar keinen Grund dazu hätten. Und das finde ich auch so schön und deswegen finde ich den Podcast auch so schön, weil ich ja quasi damit auch Menschen eine Plattform bieten kann, das mal zu teilen, weil ich bin mir sicher, dass, klar, dich kennen mit Sicherheit viele hier, aber was da alles dahinter steckt, eben, ich kannte dich von der Black Pearl und klar, Fußball irgendwo, aber das finde ich immer so schön, dann wirklich so hinter den Menschen zu blicken und zu sehen, was da dahinter steckt. Und ich finde, hier ist auch viel, wie du vorhin gesagt hast, Leistungsgesellschaft Deutschland. Aber ich glaube, es gibt auch sehr viel Neid, weil die Leute halt einen Spiegel vorgehalten bekommen, weil sie vielleicht selber sich die Sachen nicht trauen. Und dann aber auch mal ein bisschen Aufklärung dafür zu schaffen, was so Leute eigentlich alles leisten und was da dahinter steckt. Das finde ich halt irgendwie total schön.
Das ist tatsächlich, sag ich mal, auch so ein ganz, ganz großer Punkt. Das Thema, was du jetzt gerade zuletzt beschrieben hast mit dem Thema Neid und sonst was, ist einfach so ein, Neid muss man sich erarbeiten. Das ist leider so. Ich bin zum Beispiel der Typ Mensch, ich bin auf keinen neidisch. Ich freue mich, wenn ich Menschen in meinem Umfeld habe, die etwas erreichen. Weil ich kann dann damit quasi angeben, sage ich jetzt mal so, hey, ich kenne den. Das ist für mich schon, das tut mir gut. Ich bin nicht der Typ, ach, jetzt kenne ich den und jetzt hat der was erreicht und ach, da bin ich nicht negativ gestimmt. Das ist immer so, man kann immer sein Leben selber steuern. Wenn ich auf etwas keine Lust habe, dann mache ich es nicht mehr. So bin ich. Wenn ich etwas machen will und ich habe die Möglichkeit, dann probiere ich es. Und für mich war dann auch immer dieser Punkt so, ich hätte eigentlich ein wenn ich ein Buch schreiben würde, einen perfekten Titel. Funktioniere ich oder lebe ich? Wäre für mich so ein Buchtitel, wo ich sagen würde, man, da könnte ich ja einiges reinschreiben. Und dann sage ich mir immer, das ist aber eine Kombination aus beidem. Einfach Zahnräder ineinander. Ich funktioniere, aber ich lebe auch zugleich, weil einfach es mir Spaß macht. So. Und nur, wenn man dann auch mal sagt, oh, es funktioniert alles, es läuft. Ja, nur weil es funktioniert, heißt es nicht, dass es richtig funktioniert. Es darf auch mal falsch funktionieren. Um daraus wieder seine Lehren, sag ich mal, rauszuziehen und zu sagen, ich muss es vielleicht anders machen. Und auch mal Rückmeldungen, eigenes Selbstreflexion ist zum Beispiel ein extrem wichtiger Punkt. Das mache ich sehr oft. Selbstreflektierend. Mal Situationen wieder durchzugehen, ach verdammt, da war ich jetzt schon doch ein bisschen zu emotional, vielleicht im Sport vor allem. Da muss ich zurückschrauben. Und da ist dann auch hilfreich, wenn dir dann Menschen auch mal eine Rückmeldung geben und sagen, ah, da vielleicht nicht so emotional. In dem Moment macht man sich da keine Gedanken. Aber ich bin ein Mensch, ich nehme das auf und probiere es dann, sag ich mal, umzusetzen, wenn mir das dann weitergegeben wird. Um auch daran zu wachsen. Selbst ich bin jetzt 33, aber mit 33 ist man noch nicht alt, nicht jung, so mitten im Leben irgendwo. Aber auch ein 60- oder 70-Jähriger kann noch viel dazulernen. Also es gibt zum Lernen, zum Reifen, gibt es kein Alter. Das ist halt das, wo ich halt immer sag, es gibt 18-, 20-Jährige, die machen so viel und sonst was und sind so reif. Es gibt aber auch wiederum 60-, 70-Jährige, die sind quasi einfach unzufrieden mit sich selber. Und das ist leider in unserer Gesellschaft halt oft das Problem, diese Unzufriedenheit, diese Unzufriedenheit wirkt sich dann auf die Menschen aus, die dann eigentlich probieren, viel zu machen, anstatt selber mal das Problem bei sich anzupacken. Einfach mal vor den Spiegel zu stehen und sagen, hey, vielleicht bin ich das Problem und nicht die Gegenüber. Das ist, sag ich mal, auch so ein Punkt, ich bin nämlich halt einfach auch der Mensch, ich mache mir über vieles Gedanken. Deswegen sage ich auch, ich kann nicht abschalten. Mhm. Ratter, 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 irgendwo das und hin und her. Heute sehe ich zum Beispiel das aus so einer Perspektive, wenn ich ein kleines Kind sehe mit dem Eis, das habe ich mir früher nie gedacht, dann denkt man sich, oh, guck mal, das Kind isst ein Eis. Ich denke mir immer nur heute, was mussten die Eltern dafür machen, dass sie ihrem Kind dieses Eis kaufen können? Mhm. Für alle ist es irgendwo so, wenn man die Leute sieht, so selbstverständlich, ah, das, ah, die, guck mal, oh, tolles Spielzeug, tolles Fahrrad, sonst was. Aber was mussten die Eltern für dieses Kind oder allgemein diese Menschen dafür machen, dass sie das sich leisten können? Für uns ist es heutzutage selbstverständlich, weil wir leben, sag ich mal, wir haben ein Privileg. Mhm. Wir haben ein Privileg in der heutigen Zeit, hier zu leben. Und wir nörgeln auf höchstem Niveau. Wir nörgeln auf höchstem Niveau. Die Preise steigen, das steigt. Am Ende fährt trotzdem jeder zwei Autos. Jede Familie hat zwei Autos daheim, gefühlt. Jedes Kind hat gefühlt ein eigenes Zimmer. Es funktioniert trotzdem. Und da denke ich mir immer, das ist immer so Nörgeln auf allerhöchstem Niveau, wo ich mir immer denke, klar, man sieht immer so die andere Seite, da gibt's kein Essen, sonst. Das will ich auch gar nicht, sage ich mal, so ins Gewicht, sage ich mal, stellen. Aber es ist einfach so hier, uns geht's hier gut. Mhm. Und wir sind eher wir Menschen machen uns gegenseitig kaputt, indem wir einfach negativ zu vielen Sachen sind. Anstatt uns gegenseitig, sag ich mal, hochzuziehen, reichen wir gar keine Hand. Mhm. Und das ist das, was mir so im Gesamten fehlt. Und das sieht man dann, wenn du dann eine Lebenserfahrung hast und reifst, auch in der Selbstständigkeit. Ich denke mir immer, wenn ich ganz, ganz viel Geld hätte, ich würde so vielen Menschen helfen. So der Typ bin ich, weil ich mir denke, boah, es gibt doch nichts Schöneres. Mhm. Du, mit ganz einfachen Mitteln, weil du das kannst, hilfst du Menschen. Und deswegen bin ich da auch einfach immer so Feuerflamme und motiviert für neue Sachen und hab da Bock drauf. Jetzt auch eben mit diesen Selbstständigkeiten. Ich habe in der Woche mit über 100 Kindern zu tun. Und das ist, sage ich mal, schon irgendwo eine Herausforderung. Aber es macht mir Spaß. Mhm. Klar kommt man mal an seine Grenzen und denkt mir so, boah, jetzt wird's aber anstrengend. Aber in dem Moment muss man sich halt auch denken, hey, ich arbeite mit Kindern zusammen. Ein Lächeln von dem Kind schenkt einem mehr als alles andere. Mhm. Wenn dieses Kind lächelnd dich anschaut oder den Raum verlässt, es gibt nichts Schöneres, muss ich echt sagen. Und wenn du dann auch mit Kindern arbeitest, jetzt bei mir auch in dem Bereich, bei den beiden Selbstständigkeiten, ich vergesse nie, dass wir das wichtigste Gut der Eltern, dass ich das wichtigste Gut der Eltern bei mir habe, die Kinder. Also es gibt kein wichtigeres Gut für Eltern, wenn sie Kinder haben. Ich bin zwar selber kein Papa, aber ich sehe es an meiner Schwester. Das ist das wichtigste Gut, da zerreißt man sich. Ich sehe es früher als Kind selber, als Mutter, wenn Papa oder damals Mama auch einfach für einen, sag ich mal, gerannt ist und gemacht hat, muss man dann auch einfach sagen, sieht man das und tut es dann schon wieder reflektieren und sagen, da ist was dran. Und ich bin auch heutzutage zum Beispiel auch dankbar dafür, dass meine Eltern mir einfach diese Werte auch mitgegeben haben, die das mir vorgelebt haben. Und ich bin halt auch jemand, sag ich mal, ich muss mir im Leben halt alles erarbeiten. Und da bin ich halt dankbar dafür, dass mir diese Möglichkeit gegeben wurde. Und ich es einfach, dass ich einfach probiere, weiter Gas zu geben. Meine Eltern sind Menschen oder eben jetzt mein Vater noch oder halt meine Eltern eben damals mit Migrationshintergrund. Mhm. Die sind hierher gekommen zum Arbeiten, haben sich hier was probiert aufzubauen. Ich bin mit meiner Schwester wir sind in einer 67 Quadratmeter Wohnung zu viert groß geworden, wo wir uns ein Zimmer geteilt haben, wo zwei Betten reingepasst haben, ein Schreibtisch. Und wir hatten nicht viel, aber wir haben es halt genossen. Wir haben es halt, dieser Zusammenhalt, dieses Positive, hat uns halt einfach zusammengehalten. Und daran wächst du im Gesamten, auch dann für deine Zukunft, auch für heute. Heute verstehe ich meine Eltern, wenn sie dann damals gesagt haben, mach das nicht, mach das nicht. Da bin ich dankbar. Mhm. Als Kind regt man sich auf, zum Beispiel, ich nehme ein ganz einfaches Beispiel. Nee, du darfst halt nicht so lange draußen bleiben. Ja, warum nicht? Meine Freunde sind doch auch draußen, die sind doch gerade hier vor der Tür. Nee, wollen sie nicht. Man regt sich drüber auf und heute bin ich dankbar dafür. Weil wenn ich so dran denke, Ich rauche nicht, ich trinke nicht. Gar nichts von beidem, ich halte nichts davon. Und das ist auch einfach irgendwo ein Dank an meine Eltern, dass sie mir einfach dann auch gesagt haben, du darfst vielleicht zu der späten Uhrzeit nicht draußen sein, wo dann die Freunde draußen waren, die dann eben damit angefangen haben. Ist es dann irgendwo schon so, zurückblickend so, ist man dankbar für diese Zeit, dass man mit wenig, aber trotzdem viel machen konnte, weil einfach die richtigen Werte, sag ich mal, vermittelt wurden. Und da muss ich auch sagen, den Weg, den ich gegangen bin, den wäre ich ohne meine Eltern tatsächlich, ohne meine Familie gar nicht gegangen. Ich war als Kind selber frech. Ich war frech unterwegs und hier, bei uns gab es zu Hause nicht. Bei uns gab es zu Hause nicht diese Regeln, hey, du darfst eine Stunde Fernsehen schauen. Hey, du darfst nicht Süßigkeiten essen. Das gab es bei uns alles nicht. Wenn ich das heute so in vielen Familien sehe, finde ich es schon faszinierend, wie sich das Ganze verändert hat. So, du musst jetzt um die Uhrzeit ins Bett. Für uns war das so, hey, wir haben gelebt als Kinder, wir sind am Wochenende aufgestanden, die Eltern haben geschlafen und wir sind an den Süßigkeiten-Schrank, haben Fernseher angemacht, haben Fernseher geschaut. Ja, und ich denke mir, und aus uns ist trotzdem heute noch was geworden. Ich bin sportlich, sonst was in all den Bereichen, habe da trotzdem im kleinen Rahmen, sage ich mal, irgendwo was erreicht, was aufgebaut, wo man dann selber auch mal vielleicht stolz auf sich ist, aber da bin ich eh der Typ, so stolz auf sich selber sein, das, keine Ahnung, das kann ich irgendwie nicht. Ich bin stolz auf andere Menschen, aber stolz auf mich. Man sagt mir immer so, ja, mag sein, kann man so sagen, aber ich weiß nicht, da ticke ich einfach ein bisschen anders. Mhm. Und wenn ich heute sehe, meine Schwester zum Beispiel, die ist Lehrerin und ich bin da im selbstständigen Bereich irgendwo unterwegs, ist es dann schon interessant, dass es dann trotzdem möglich ist, obwohl unsere Eltern vielleicht die deutsche Sprache damals zum Beispiel nicht gut beherrscht haben und es trotzdem gereicht hat für alles und irgendwo haben wir es trotzdem irgendwo geschafft, irgendwas zu erarbeiten. Das ist dann immer, weil einfach die richtigen Werte dann vermittelt wurden. Und da bin ich, wie gesagt, kann ich nur noch mal wiederholen, dankbar. Und so entsteht dann das Gesamte, so entsteht man als Mensch und wächst. Mhm. Und ja, und jetzt stehe ich da, wo ich jetzt heute stehe. Klar, es könnte viel mehr sein, es könnte auch weniger sein, es könnte nichts sein. Aber trotzdem hat man irgendwo was, sag ich mal, geschafft, dass man dann doch andere Menschen auch inspirieren kann, andere Menschen zu einem hochschauen. Und für mich ist zum Beispiel auch der Respekt des Menschen einfach extrem wichtig. Für mich, ob ein 3-jähriges Kind oder ein 70-jähriger Mann, der Respekt zollt beiden gleich. Mhm. Ganz klar. So gehe ich auch durchs Leben. Was ich natürlich immer wieder sehe, wo wir es dann auch eben davon hatten, mit dieser Unzufriedenheit hier und auch mal das Negative teilweise von den Menschen, ist einfach mit der ganzen Entwicklung, sage ich mal, auch auf der ganzen Welt und jetzt Thema Flüchtlinge hier und auch dann, sage ich mal, mit dem Ukraine-Krieg, mit Corona und allem, sind die Menschen schon negativer eingestellt zwischen. Und das spürt man dann schon mit jemandem, also ich spüre das auch teils mit Migrationshintergrund, wenn ich dann auch teils blöd angemacht werde. Krass. Es gibt es heute tatsächlich noch und solche Sachen, wo ich dann immer sage, das hat meine Freundin mir tatsächlich zum Beispiel nicht geglaubt, dass das heute noch so ist, aber sie hat es dann selber auch mal teils miterlebt.
Krass.
Das ist dann schon schwierig. Mhm. Man wächst hier auf, man kann die Sprache, man beherrscht die Sprache, man integriert sich komplett und wird trotzdem so, sag ich mal, so behandelt. Ist dann halt schwierig manchmal, aber trotzdem wieder der Punkt, was einen stärkt. Mhm. Es ist halt dann so immer, du musst immer darauf achten, welchen Fuß du vor den anderen dann setzt, weil du einfach zweimal überlegen musst, weil wenn ich jetzt irgendwas mache, ach, guck mal, der und der, ach, ja klar, der ist, ein Türke. Sagen wir es mal so. So hart das klingt, ist jetzt schon öfters jetzt auch mal passiert, wo ich mir dann auch denke, schade eigentlich, aber es wird immer so sein. Es wird sich leider nicht ändern und man kann es den Menschen auch nicht übel nehmen. Deswegen, ich bin da nicht nachtragend, ich bin da in dem Moment schon mal traurig, muss ich echt sagen. Bin jetzt auch, sage ich mal, tatsächlich jetzt ja auch, wenn ich so mit Integration gerade auch rede, bin ja jetzt auch seit 2 Jahren im Stadtrat in Donaueschingen. Was ich ja von mir nie gedacht hätte, wenn ich ehrlich bin. Also ich kann inzwischen über viele Punkte auch lachen, wenn ich jetzt auch so jetzt über das mit Thema Migration und sowas rede. Und Integration kann ich über viele Punkte aber auch nur lachen. Ich bin jetzt in die Politik zum Beispiel gerutscht, mit der ich vorher nichts zu tun hatte. Bin ich ganz ehrlich, da, man, TV-Du mit der Politik, also TV ist mein Spitzname eben, TV-Du und Politik, denke ich mir nur so, ja, ich weiß. Ja, aber ich bin da halt reingerutscht und jetzt bist du da drin und finde, es ist dann auch irgendwo interessant, über Themen zu reden, über die man sich halt keine Gedanken gemacht hat. Ist dann auch schön und das ist, sage ich mal so, denke ich mir immer so, hey, geh einfach diesen weiteren Weg und zeig den Menschen, dass es einfach Wege gibt und auch Thema, sage ich mal, Leute mit Migrationshintergrund einfach Wege zu erreichen oder auch Ziele zu erreichen und die Wege zu finden, besser gesagt, öffnen sich dann neue Türen. Und dann rutscht man da rein und ist auf einmal da drin. Ob das dann immer positiv ist, sei mal dahingestellt, weil Kommunalpolitik, sage ich mal, Gastronom, Selbstständigkeit als mögliche, hat auch mal so ein bisschen Seiten, die nicht immer zueinander passen. Weil du dann halt Sachen, sag ich mal, vertreten musst, bei denen du weißt, was der Hintergrund ist, warum das so gemacht ist, aber die Außenstehenden, die sich damit nicht, sag ich mal, befassen, die wissen das nicht. Denen musst du das dann noch mal erklären. Das ist dann schon das Interessante, wie sich bei mir zum Beispiel in den letzten Jahren sich das Ganze verändert hat. Vor allem das letzte Jahr. Also es war schon ein turbulentes Jahr irgendwo mit Höhen und Tiefen oder die letzten 2 Jahre dann auch, wo ich mir immer dann denke, wie du es vorhin gesagt hast, es geht trotzdem weiter. Die Zeit bleibt nicht stehen. Und dann kommen auch die Fragen, ja, Tevo, wie machst du das alles? Hat dein Tag 48 Stunden oder wie geht es? Sag ich, nein, hat er nicht, aber es funktioniert. Es hat halt irgendwo dann auch mit einer gewissen Disziplin zu tun und eben, was ich vorhin erwähnt hatte, mit den Prioritäten. Welche Prioritäten sind dann für mich wichtig?
Voll, und ich finde auch, dass da in dem Hinblick Work-Life-Balance eine Lüge ist. Also,
total.
Also ich finde, es gibt ja unterschiedliche Säulen, ob es Beziehungen sind, ob es Karriere ist, ob es Freizeit ist quasi. Und ich finde, gerade wenn man sich was aufbaut oder irgendwo legst du ja eine Priorität hin, musst du ja auch, weil sonst ist ja alles nur halblebig. Wenn ich allem nur ein bisschen was zuschreibe, dann hat ja nichts Priorität und nichts wirklich Bedeutung. Und ich glaube, da ist eher, so habe ich das Gefühl, der Weg, da im Laufe des Lebens eine Waage zu finden und zu sagen, jetzt mache ich halt mal, ich will mir was aufbauen und jetzt ist halt viel Zeit, die ich da reinstecke in meine Karriere und Beziehungen treten halt auch mal kürzer und auch meine Freizeit, wie wir ja vorhin schon gesagt haben. Und später habe ich mir was aufgebaut und kann mich da darauf auch vielleicht ein bisschen ausruhen. Und dann habe ich mehr Zeit für Freundschaften und Beziehungen zu pflegen und so. Und ich glaube, das ist halt so das, was man den jungen Leuten auch viel vermittelt. Ja, man muss so eine Work-Life-Balance finden. Nein, wenn du Bock auf was hast, dir was aufzubauen, dann geh halt auch mal all in. Dann steck halt auch mal die Zeit rein und dann steck halt auch mal irgendwas Unnötiges in dem Moment zurück. Dann kann man halt nicht jedes Wochenende feiern gehen.
Richtig.
Und das ist halt, und ich finde, du hast vorhin, also hast so viele Sachen gesagt.
Sorry, dass ich da so reingehauen habe.
Mega spannend, wirklich. Also ich finde es wahnsinnig inspirierend, auch wie facettenreich du bist. Ich finde, du hast was ganz Wichtiges angesprochen. Und ich finde, das ist, dass wir Menschen und Umstände zum einen überhaupt bewerten und nach welchen Kriterien. Heißt, ich finde, man hatte schon oft gehört, dass man dann sagt, ja, wir hatten früher nicht viel. Und dann ist es im Endeffekt Kriterium Materielles vielleicht. Wir hatten vielleicht kein großes Zuhause oder so oder nicht viel Geld oder nicht jedes neue Spielzeug. Aber ihr hattet vielleicht emotionale Sicherheit.
Richtig.
Ihr hattet Werte. Ihr hattet eine liebende Familie und so. Und genauso gibt's andere, die sagen, wir hatten immer alles oder euch hat's nie an was gefehlt, aber da hat vielleicht die Sicherheit gefehlt oder der Rückhalt oder so. Und ich finde, das sind so Sachen, wo wir irgendwie eben überhaupt, dass man das bewertet. Genauso bei dir, was du gesagt hast, Migrationshintergrund. Wir bewerten danach, wo Leute herkommen. Warum bewerten wir nicht danach, was hast du für die Gemeinde schon getan? Was hast du für deine Familie getan, für deine Freunde? Was bist du jetzt für eine Inspiration für alle Leute, die das anhören? Und ich finde, wir haben dann als Gesellschaft teilweise so ein verquertes Bild oder Kriterien, nach was wir Dinge und Menschen bewerten, weil da allgemein manchmal halt einfach ja die Werte dann nicht passen oder eben die Leute einfach so unzufrieden sind, dass sie dann auf andere projizieren. Und was ich da auch noch sagen wollte, was du vorhin auch angesprochen hast, dieses sich selbst zu reflektieren und dass es auch nichts mit einem Alter zu tun hat, sondern dass es halt wirklich an der Bereitschaft liegt, sich zu reflektieren und zu sagen, weil ich finde immer problematisch, wenn Leute sagen, ja, so bin ich halt. wenn die sich zum Beispiel jemand anderem gegenüber kacke verhalten haben, um dann immer so diese Ausrede zu nehmen, so bin ich halt. Mhm. So, du hast die Chance, was dran zu ändern, aber du musst halt erstmal in den Spiegel blicken und Richtig. Das können ja. halt viele ja. nicht. Und deswegen finde ich das wahnsinnig wertvoll und wir bräuchten mehr so Menschen, die das können und die sagen, ich nehme das jetzt in die Hand, weil klar haben wir durchs Weltgeschehen einfach jetzt auch Situationen, wo für Unsicherheit sorgen, ganz klar. Die Leute haben vielleicht auch gerade, auch die jungen Leute, alle sagen immer, oh, die Jungen haben keinen Bock mehr zu arbeiten. Und auf der anderen Seite finde ich, wenn man jetzt mal in die Nachrichten guckt, was ich mit Absicht nicht mache, dann hat man ja auch manchmal das Gefühl, was für eine Perspektive haben die? Was wird denen denn quasi vorgelebt? Was habt ihr denn nachher, was ist es noch für ein Leben, was hier alles passiert? Und auf der anderen Seite muss man halt immer sagen, egal wie blöd die Umstände sind, was du draus machst, hast du selber in der Hand. Und ich glaube, ja, da gehört eben sehr viel Selbstreflexion dazu. Ich glaube auch, dass manche das vielleicht auch nicht so mitgekriegt haben von klein auf, dass die da vielleicht auch anders aufgewachsen sind. Aber ich finde, jeder, egal an welchem Punkt er ist, egal wie er aufgewachsen ist, egal welche Werte er mitgekriegt hat, egal welche Charaktereigenschaften er hat, jeder hat die Möglichkeit zu sagen, und jetzt ändere ich was, auch wenn es hart wird. Auch wenn ich 20 Jahre so gelebt habe, kann ich ja selber entscheiden, in Zukunft möchte ich das halt nicht mehr so. Und ich finde, das ist einfach so eine Sache, wo man sich einfach auch ja, reflektieren sollte und für sich und sein Leben überlegen sollte. Du hast ja die Fußballschule angesprochen und die Kids und in den beiden Unternehmen, wo du ja mit wirklich auch jungen Kindern zusammenarbeitest. Was möchtest du da den Kids auch abseits vom Fußball mitgeben?
Es ist für mich halt auch, sag ich mal, irgendwo Werte vermitteln. Mhm. Werte vermitteln, dass es auch wichtig ist, auch, was ich den Kindern immer wieder auch mal sage, ist, ich frage sie auch mal ab und zu zum Beispiel, habt ihr euch bei euren Eltern schon mal bedankt, dass ihr da sein dürft? Mhm. Dass ihr's, oder ist es für euch selbstverständlich? Dann gucken sie einen immer so an und dann sage ich eben, ich sage, schaut mal, ich hatte diese Möglichkeit früher nicht. Ihr habt die Möglichkeit, eure Eltern ermöglichen es euch, seid einfach auch mal dankbar dafür, dass ihr das machen dürft. Und da probiere ich dann schon die richtigen Werte dann auch zu vermitteln. Auch natürlich in allen Bereichen, ob jetzt Fairness, alles mögliche. Also komplett alle Werte, die ich selber auch so vertrete. Mhm. Ich meine, es ist immer schwierig, Werte zu vermitteln, die du selber nicht vertrittst. Mhm. Und entweder ist man der Mensch dafür, dass man das kann und hat es gelernt. Und wie du es auch vorhin erwähnt hattest, mit materielle Dinge hatte man vielleicht früher nicht, aber dafür halt andere Punkte, wie zum Beispiel auch die Liebe. Mhm. Also die Liebe ist für mich mit die stärkste Kraft, die es überhaupt gibt. Die verbindet alles. Egal, was man macht, muss man mit Liebe machen. Und das ist das, was man halt als Werte auch vermittelt bekommt, wenn man, sag ich mal, zu Hause das dann auch so gesehen hat. Und so haben wir das als Kinder halt dann auch mit meiner Schwester zum Beispiel auch gesehen. Wurde alles mit Liebe vermittelt. Mhm. Alles gerne. Und das probiere ich dann auch eben in der Fußballschule auch den Kindern, sag ich mal, so zu vermitteln, dass es einfach Spaß machen soll, auch das, was sie machen. Und in die Richtung geht das Ganze da. Ich will nicht da so belehrend sein für die Kinder. Die sind in dem, ich finde, es ist immer schwierig, weil die sind in dem Alter, da kannst du sie extrem beeinflussen. Mhm. Und ich will sie aber nicht beeinflussen. Sie sollen es wirklich auch selber spüren. Und wenn ich aber das dann auch sehe und kriege auch die Rückmeldung von den Eltern, dann ist es echt schön. Mhm. Weil die Kinder wissen dann, was man gemacht hat, jetzt im sportlichen Bereich oder sonst. Und wenn man dann für die ein Vorbild ist, dann ist das schon mal ein wichtiger Punkt. Weil ein Vorbild zu haben, ist immer ganz, ganz wichtig, auch in gewissen Punkten, dass du dann sagst, okay, ich will auch in die Richtung gehen vielleicht oder ich will das und das machen. Da habe ich mir früher als Kind auch nie wirklich Gedanken gemacht, Vorbild, wer ist mein Vorbild? Mhm. Das habe ich mir erst später irgendwann mal, wer ist mein Vorbild? Ja, als Vorbild, als Kind sagst du ein Fußballer. Weil, ah ja, ich will wieder Fußballer. Aber wie dieser Fußballer, was für Werte der vertritt, wie der nach außen ist, weiß man nicht. Man sieht nur diesen Werdegang, den er, sage ich mal, hinter sich hat. Aber wie er als Typ Mensch ist, ist das schwierig. Und da ist immer das einfachste Vorbild zu nehmen, seine eigenen Eltern. Mhm. Weil die einem die richtigen Werte vermitteln zum Beispiel. Und da sage ich auch immer zu den Kindern, das ist mir wichtig, diese Werte zu vermitteln. Denen. Mhm. Dass sie da, sage ich mal, auch dann ihre eigenen Werte dann auch reflektieren können. Oder dass sie dann sagen können, ja, so kann ich das auch machen. So, das passt, damit komme ich klar. So auf gut Deutsch gesagt, ja.
Voll schön, weil ich finde auch, also was du jetzt vorhin gesagt hast, dass ja Kinder in dem Alter sehr leicht beeinflussbar sind Und ich finde das halt eben auch voll wichtig, weil man, also eben, wie ich ja vorhin gesagt habe, irgendwann ab einem gewissen Alter hat man es, finde ich, einfach selbst in der Hand. Aber ich finde so als Person, die um Kinder herum sind, wenn die klein sind, die Einflüsse und die Werte, die man denen mitgibt, die entscheiden halt, finde ich, viel über die Startbedingungen einfach. Und deswegen finde ich das auch schön, dass du da die auf der einen Seite nicht jetzt irgendwie in eine Richtung drängen willst oder beeinflussen, aber halt positiv beeinflusst mit deinen Werten, mit wie du mit Sachen umgehst und so. Und ich denke, das ist sehr viel wert. Ich habe auch gesehen, ihr habt mit dem DJK zusammen, hattet ihr so ein Benefizturnier, wo ihr wo ihr Spenden gesammelt habt. Vielleicht möchtest du da noch was dazu sagen.
Ja, genau. Also das Benefizspiel war tatsächlich am 4.2.2026. Das war ein Weltkrebstag. Und ich bin darauf gekommen, eben nachdem ich meine Mutter verloren habe, dachte ich mir immer, lag ich dann im Bett ein paar Tage später und dachte so, was kann ich Gutes tun? Was kann ich Gutes tun, was sie sieht, was ich da mache, um einfach zu den Menschen auch zu zeigen, dass diese Menschen nicht alleine sind. Und da habe ich mir Gedanken gemacht, dann habe ich halt auf meinem Handy, wie man es macht, halt eingegeben, Weltkrebstag, wann ist denn der? Und tatsächlich war das dann so, dass der am 4.2. dann eben ist. Und davor habe ich mir auch über den Weltkrebstag keine Gedanken gemacht, weil ich dachte, ja, Weltkrebstag, ja, meine Mutter hat Krebs, aber hey, ich sehe das jetzt, ich bin da jetzt einfach positiv dem Ganzen, weiß nicht. Und da habe ich mir dann Gedanken gemacht, gesagt habe, oh, okay, das sind 3 Wochen, das zu organisieren. Wie kriege ich das hin? Ja, habe ich gesagt, okay, ich hab die Reichweite, ich kenne viele Menschen. Dadurch, dass ich Spielertrainer in Asen bin, habe ich schon mal eine Mannschaft, mit der ich das machen kann, gegen eine Mannschaft, die auch Publikum anzieht und es auch dann, sage ich mal, dann wollte ich das auch, dadurch, dass ich in der Kommunalpolitik auch bin, wollte ich das auch in Donaueschingen, sage ich mal, halten. Und sagen, okay, ich setze als Mensch, als Tefik Ceylan einfach ein Zeichen, hey, für die Menschen, die erkrankt sind oder die nicht mehr unter uns weilen, dass sie nicht alleine sind. Oder für die Hinterbliebenen, dass mir der Punkt einfach wichtig ist, dann auch hier, sage ich mal, ein Zeichen zu setzen. Und so bin ich dann quasi auf diese Idee gekommen, bin dann zu jemandem von der DJK, zum Oliver Rösch bin ich dann hin, oder allgemein zu DJK, zu dem wurde ich dann weitergeleitet und mit dem habe ich das Ganze dann, sage ich mal, aufgezogen bezüglich Social Media und so. Und wir hatten dann echt eine gute Reichweite, muss ich echt sagen, auch von den Klicks und allem. Und wir konnten tatsächlich das dann so schaffen, dass wir wirklich von links und rechts Hilfe bekommen haben oder Unterstützung, weil es einfach gut ankam. Und wir haben tatsächlich geschafft, dann 9.000 Euro, sage ich mal, an dem Tag zu sammeln.
Krass.
Also über ein PayPal-Konto, über an dem Tag selber. Und es waren wirklich tatsächlich 9.000 Euro, die wir dann nach Tannheim gespendet haben, an die Nachsorgeklinik, weil wir dann auch gesagt haben, okay, wohin spenden wir das Ganze? Und das wollten wir auch regional halten. Weil wir gesagt haben, hey, Tannheim zählt vielleicht nicht zu Donaueschingen, spielt aber keine Rolle, aber es ist hier in der nächsten Nähe. Und so ist das Ganze dann gelaufen. Und da bin ich aber auch dankbar dann auch wieder, dass dann da alle mitgezogen haben. Und da sieht man dann wieder, das finde ich das Tolle wieder, am Sport, wie es Menschen zusammenbringt. Und dass der Sport dann in den Hintergrund rückt und da, sage ich mal, die Aktion dann wichtiger ist, dass es dann wirklich Menschen zusammenführt und dann für einen guten Zweck. Und da muss ich dann sagen, zum Beispiel, das ist ein Moment gewesen, wo ich tatsächlich sagen kann, da bin ich schon ein bisschen stolz auf mich, das Ganze, sag ich mal, so auf die Beine gestellt zu haben und das in dem letzten halben Jahr, obwohl, sag ich mal, so ein Schicksalsschlag, also mein größter Verlust in meinem Leben, meine schwierigste Lebensphase überhaupt, das dann auf die Beine zu stellen, da habe ich dann schon gemerkt, du funktionierst dann wirklich einfach in diesen Momenten, aber du funktionierst für die richtigen Dinge.
Ja.
Du funktionierst tatsächlich wirklich für die richtigen Dinge. Ich hätte nie gedacht, dass ich am 7.1. ist meine Mutter verstorben, am 9.1. ist sie beerdigt worden und am 4.2. hat dieses Spiel stattgefunden. Und ich konnte da vor versammeltem Publikum über 500 Leuten das Mikro in die Hand nehmen und da reden. Du funktionierst in dem Moment aber für die richtigen Dinge. Und das ist ja das Tolle dann. Und da finde ich das dann auch schön, dass das dann auch zurückgegeben wird. Genau.
Finde ich auch, fand ich vorhin auch schon schön, wo du das gesagt hast, dieser Unterschied zwischen dem Funktionieren und dem Leben, weil ich glaube, es eben wichtig ist, da so ein Mittelmaß zu finden, beziehungsweise es gibt Momente, da muss man einfach funktionieren, geht nicht anders. Aber wenn man halt nur funktioniert und vergisst zu leben, dann macht man sich halt auch damit kaputt. Und ja, eben wieder meinen wahnsinnigen Respekt, dass du das dann so umgesetzt hast. Und auch total schön, dass da wirklich alle so mitgezogen haben und ihr da sowas auf die Beine stellen konntet. Eben gerade in so einer schwierigen Phase. Und eben, das sind ja genau die Leute, die wir eigentlich mehr hier brauchen und die das, finde ich, dann auch verdient haben, dass man das auch einfach mal sieht und anerkennt, was da auch gemacht wird. Und ich finde auch, was jetzt bei dir klar wird oder was ich immer wieder merke, dass du sehr viel machst, sehr viel Zeit reinsteckst mit Leidenschaft und sehr viel davon anderen was gibt. Also du hast vorhin angesprochen, dir ist wichtig, dass auch deine Mitarbeiter, dass das denen auch, dass die glücklich sind, dass die auch mit diesem, auch wenn es nur ein Nebenverdienst ist, dass sie damit was machen können, dass du den Kindern die Werte weitergibst, dass du denen auch mal sagst, hey, bedankt euch auch mal bei euren Eltern. Jetzt eben das mit dem Spendending. Und ich bin wirklich der Überzeugung, dass eine Selbstständigkeit irgendwann auch an den Punkt kommt, wo man selber vielleicht so viel aufgebaut hat, wo man dann auch sagt, und ich kann jetzt auch anfangen zurückzugeben. Und dass das, glaube ich, auch so ein Punkt ist, wo das auch viel größer wird als man selbst. Und das finde ich total schön.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin eben auch vom Typ her, ich will gerne den Leuten was zurückgeben. Ich teile gerne. Ich teile sehr gerne. Ich brauche nicht für mich und ich will und sonst was, sondern ich will den Menschen was zurückgeben. Und das ist halt, sage ich mal, was mir schon sehr, sehr wichtig ist. Also ich denke, ich würde mein letztes Hemd teilen mit jemandem. So klingt es. Und da bin ich halt aber auch so erzogen worden. Mhm. Ich bin so erzogen worden und ich kann da nicht einfach sagen, ist mir egal, ist es mir nicht. Mhm. Und ja, und ich hoffe, dass da die Menschen, sag ich mal, das dann auch sehen. Aber ich kann auch sagen, das wird nur in dem Moment auch gesehen. Mhm. Diese Sachen, wenn du nicht, sag ich mal, wirklich dieser typisch jetzt Promi oder sonst was, dann sehen es nur die Leute hier drumherum. Mhm. Und die vergessen es aber auch schnell. Das kann ich sagen, die vergessen es aber auch schnell. Und weil halt einfach für die, jeder hat sein eigenes Leben, jedes Leben geht weiter. In dem Moment denken sie sich, wow, toll, aber im nächsten Moment ist das vielleicht schon wieder weg. Mhm. Dieser Wow-Effekt ist dann wieder weg. Und weil wir einfach teilweise zu sehr negativ einfach auch eingestellt sind. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, es klingt vielleicht arrogant oder auch abgehoben, aber soll es eigentlich gar nicht. Mich interessieren andere Menschen nicht. Ich will was zurückgeben. Ich will sie teilhaben. Aber ich bin nicht der Mensch, der jetzt über jemand anders hinterher lästert oder redet. Mhm. Oder so. Ich hab da, diese Zeit ist mir zu wertvoll. Mhm. Und ich interessiere mich für die Menschen, die in meiner Umgebung sind, die für mich da sind, mit denen ich viel Verbundenheit habe. Aber die Zeit zu investieren in andere Sachen, dafür habe ich die Kraft nicht. Oder ich will sie dann nicht haben, weil ich will sie in andere Dinge, sag ich mal, investieren, die mich voranbringen. Und da habe ich auch eben einiges gelernt, dass das alles einfach nur meistens ein Momentum ist. Mhm. Oder vielleicht ein bisschen hinterher noch, aber nicht auf Dauer. Weil die Sachen werden vergessen. Zum Beispiel jetzt, ich arbeite, mache mein Zeug und sonst was. Aber dass ich zum Beispiel vor einem halben Jahr meine schwierigste Lebensphase hinter mir oder noch in der bin, daran denken die Menschen im Moment nicht. Nur die Ängsten denken da vielleicht dann dran. Dass man abends zu Hause sitzt, dass einem nicht gut geht oder sonst was, sich Gedanken macht. Solche Sachen. Und das ist halt, da probiere ich halt viele Menschen auch irgendwo mitzunehmen. Ich habe ja auch über Social Media, ist ja mein Account und sowas, ist ja öffentlich und sonst was. Ich teile auch das gerne, habe das jetzt inzwischen ein wenig runtergefahren im Gesamten auch. Und ich mache das zum Beispiel nicht, um irgendwie jetzt mit Posts oder so, um irgendwie Mitleid, Aufmerksamkeit oder sonst, sondern ich mache das mit Absicht, dass die Menschen einfach sehen, wie ein Leben auch mal läuft und was man alles machen kann. Und das ist halt, das glaube ich, das wird so ein bisschen vermischt. Dass das die Leute sagen, ach, was will denn der jetzt da wieder und ach, schau wieder. Es hat aber gar nichts mit dem Hintergrund zu tun, ich verdiene über Social Media nicht mein Geld.
Mhm. Klar.
Das ist halt der Punkt. Und das ist eigentlich das ganze Interessante, was man da eigentlich auch so sieht oder dass eigentlich, wie ich es ganz am Anfang erwähnt hatte, glaube ich, die Menschen sehen nur das, was sie sehen wollen. Mhm. Aber das da im Hintergrund, das.
Ja, und ich glaube halt auch, was du vorhin meintest, ich finde es halt auch wichtig, den Fokus auf sich zu legen und nicht auf andere. Und ich glaube, das meintest
genau,
du auch.
Genau, richtig.
Weil wenn ich immer nur gucke, oh, der macht das oder der macht das nicht, dann bleibst du selbst ja stehen in der Zeit, wo du über andere sprichst.
Richtig, da kann ich auch gerade mal so, weil wenn jetzt die Leute in diesem Podcast hören und dann sich denken, mich würde das interessieren, wenn die Leute den Podcast hören, die zum Beispiel einen 9-to-5-Job haben, die wirklich in sich gehen und sagen, hey, bin ich denn wirklich zufrieden mit meinem Job? Mache ich das wirklich gerne? Stehe ich morgens gerne auf? Mhm. Oder mache ich es einfach nur, weil ich halt dann einfach eben funktioniere und einfach dann halt das Zeug mache und nicht anders kenne? Und ich denke mir immer, man kann sein Leben selber gestalten. Und wenn dir was nicht gefällt, dann änder's. Und warte nicht, dass es. Ich möchte zum Beispiel nicht, dass jemand über mein Leben entscheidet. Mhm. Ich entscheide selber über mein Leben. Wenn mir das nicht gefällt, ja, dann mache ich das nicht. Und dann hat man es vorhin von der Work-Life-Balance. Mich würde jetzt zum Beispiel persönlich interessieren, wie siehst du die Work-Life-Balance, wenn ich dich das hier mal so fragen
Klar.
darf? Ja?
Eben, ich habe es ja vorhin schon angerissen. Ich finde, das gibt es nicht wirklich. Also ich finde, irgendwas leidet immer und da muss man auch für sich, aber eben, ich finde, das ist die Kunst, was viele nicht machen, in sich zu gehen und zu überlegen, was möchte ich denn vom Leben? Möchte ich mir was aufbauen? Weil ich bin auch der Meinung, ist es nicht jeder dafür gemacht, selbstständig zu sein.
Nee.
Und es muss auch nicht jeder. Und es gibt mit Sicherheit Leute, die haben einen 9-to-5-Job und die sind da happy. Und wir brauchen 9-to-5-Jobs. Wir brauchen die ganz viel. Und es soll auch nie so klingen, wie wenn eine Selbstständigkeit was Besseres wäre. Ich kann es nur wirklich, kann es nicht hören, wenn, und ich habe das auch schon ganz früh gemerkt, wenn ich früher so Ferienjobs gemacht habe während der Schule oder so. Und ich jeden Morgen Kotzen gekriegt habe, wenn ich da hinfahren musste. Und da war für mich schon klar, mit 15, 16, ich bin ein Mensch, ich kann es körperlich und psychisch nicht, jeden Morgen wohin zu fahren, wo ich keinen Bock drauf habe. Und ich verstehe den Sinn auch gar nicht. Ich verstehe, es ist manchmal auch gruselig, sich was aufzubauen oder ein Risiko einzugehen. Aber wie gruselig ist es, jeden Tag zu einem Job zu fahren, der dich unglücklich macht? Und dann auch, ja, also ich kann das auch nicht nachvollziehen, dann sich immer dann, wenn man zu Hause ist, dann regt man sich auch noch über den Job auf. Und mein Chef hat das und das gemacht.
Genau.
Dann bist du zu Hause in deiner Freizeit, die du ja so unbedingt möchtest. Und da regst du dich auch noch auf und bist auch noch unglücklich. Oder wenn man es gar nicht abwarten kann, dass ein Brückentag ist, weil man dann einen Tag weniger von diesem Job hat. Also natürlich gibt's auch Momente, wo ich denke, ich muss das jetzt noch machen und ich bin gerade platt und ich würde gerade lieber aufs Sofa gehen. Es ist nicht immer alles easy und es ist nicht immer alles einfach. Und es gibt auch Sachen auch in der Selbstständigkeit, wo man keinen Bock drauf hat.
Oh ja.
Und die muss man halt auch einfach machen. Aber ich finde, und da haben wir es wieder mit Work-Life-Balance, wie viel Gewicht hat was? Und wenn halt, und es sind immer Sachen dabei, die halt auch mal ätzend sind, aber wenn der Großteil ist, dass ich sage, ich brenne dafür, ich habe da Bock drauf und das fühlt sich für mich fast gar nicht wie Arbeit an, dann nimmt man alles andere ja auch in Kauf. Aber wenn 90% einfach irgendwas ist, was mich unglücklich macht, warum bleibst du? Und eben so, es gibt mit Sicherheit Umstände, wo Leute nicht rauskommen, da möchte ich gar nichts sagen. Aber ich glaube, die meisten trauen sich einfach nicht oder hören erst gar nicht hin. Eben, bin ich denn glücklich oder könnte ich nicht was dran ändern?
Ich sage auch immer, wie du sagst, wir brauchen diese 9-to-5-Jobber auf jeden Fall. Und es sind ja auch viele auch glücklich, auch in dem Bereich. Gibt es ja. Und wenn das ja passt, dann ist ja gut, nicht jeder Mensch ist dafür gemacht, ganz klar. Aber wofür der Mensch gemacht ist, ist, um Entscheidungen zu treffen. Mache ich es gerne oder mache ich es nicht gerne? Und das ist, sage ich mal so, für mich ein wichtiger Punkt. Das trauen sich viele Menschen nicht. Das ist so ein bisschen, ich glaube, diese Angst, die der Mensch in sich trägt, dass er dann was verliert und sonst diese Sicherheit. Und da sage ich auch, es ist super, weil ich meine, wenn man selbstständig ist, wird es vielleicht irgendwann, wenn man ein großes Unternehmen hat, hat man auch 9-to-5-Jobber. Die braucht man. Und der Selbstständige war vielleicht auch mal irgendwann 9-to-5-Jobber. Das ist irgendwo immer so eine Entwicklungssache. Aber dieses mit dem Work-Life-Balance, ich denke mir immer so, wenn ich so früher an meine Kollegen denke in den Unternehmen, boah, jetzt habe ich 3 Wochen Urlaub. Boah, die brauche ich jetzt, ich bin platt. 3 Wochen Urlaub, ich bin platt. Ich brauche die 3 Wochen jetzt und ich muss jetzt wegfahren und sonst was. Weil es ist zu viel und zu anstrengend und sonst was. Dann denke ich mir, ja, und dann kommst du zurück und dann ist anders. Du hast diese 3 Wochen, die tun dir gut. Danach geht es dir nochmal 2 Wochen gut, weil du dann, ich hatte Job, ich war im Urlaub, ich erzähle bei meinem Job davon und erzähle mit meinen Kollegen, ja und dann? Mhm. Dann kommt die gleiche Aufgabe wieder. Und dann reden wir von der Work-Life-Balance, wo ich auch sage, ja, was ist die Work-Life-Balance? Mhm. Für mich, wie du es auch sagst, für mich gibt es keine Work-Life-Balance. Für mich ist die Work-Life-Balance, wenn ich so beschreiben sollte, das, was mir Spaß macht. Und wenn es mal weniger ist vom Finanziellen, dann ist es so, aber es soll mir Spaß machen. Mhm. Und ich muss einfach glücklich und zufrieden sein mit dem, was ich mache.
Total, voll. Was mich noch interessieren würde, also nochmal so ein bisschen zu deiner Fußballkarriere. Du hast da ja schon auch Sachen erreicht, wo jetzt nicht jeder erreicht. Und eben, ich kenne mich überhaupt nicht aus, aber ich habe gesehen, dass du auch bei diesem The Icon League dabei bist von Toni Kroos. Vielleicht magst du da nochmal erzählen, zum einen, was es ist, wie du dazu gekommen bist und was du meinst, was dich dazu geführt hat, auch so Sachen zu erleben, wo viele andere jetzt vielleicht nicht erleben.
Mhm. Eben tatsächlich zu der Icon League bin ich über den höherklassigen Fußball gekommen, wo ich jetzt in Villingen gespielt habe. Mhm. Da hatte ich einen Mannschaftskollegen, den kennt man auch, also einen Ex-Profi-Fußballer, Daniel Caligiuri. Mit dem war ich dann auch gut und bin mit dem gut und habe dem dann halt damals, falls da mal ein Platz sein sollte, sag halt mal Bescheid. Und der hat mir dann tatsächlich da mal Bescheid gegeben und dann durfte ich zu einem Probetraining nach Köln. So hat sich das Ganze, sag ich mal, dann eben entwickelt, hat dann funktioniert und war dann da dann mit dabei. Und da hat man dann halt mal so die Welt von der anderen Seite gesehen. Da waren dann wirklich dann eben die Stars, dann zum Beispiel jetzt Toni Kroos, seine Liga, Toni Kroos oder der größte Streamer, Elias Nerlich, denen gehört diese Liga. Mhm. Und dann lernt man da auch ganz andere Menschen kennen. Sportler, Social Media, wirklich, also Rapper, Sänger, alles Mögliche. Und das ist dann schon cool, sowas dann zu erleben. Aber halt natürlich auch anstrengend. Mhm. Wenn du dann da pendeln musst die ganze Zeit, mal dorthin mit dem Zug oder dorthin fliegen, hin und her und dann aber deine Arbeit noch nebenher machen. Und das Gute ist, wenn du dann selbstständig bist, hast du schon so ein bisschen die Möglichkeit, das auch selber, sag ich mal, irgendwo zu balancieren, das Ganze. Mhm. Und es ist cool, muss ich echt sagen, da trifft man auf Menschen, ich kann dir da mal ein paar erwähnen, kennen die im sportlichen Bereich, halt, ob sie Toni Kroos, klar, brauche ich nicht sagen, da ob man jetzt Fußball ist oder nicht, den kennt man. Oder jetzt den Streamer Elias Nerlich, die sieht man dann dort und enger, jetzt vielleicht nicht ganz eng, aber man sieht, sie kann mit denen reden, wo man jetzt sonst nicht dran kommt, dann im sportlichen Bereich unsere Teamheads von der Mannschaft war zum Beispiel der größte Sportmoderator, den man kennt, Wolf Christoph Fuß heißt der, dann Ex-Profis, die in der Mannschaft mit dabei sind, die mit denen hat man dann zu tun und sieht dann andere, sieht dann wie Rapper dort, Shiragu, wie er heißt, ich glaube, der mit der
Shiragu,
ich kann mir das nicht merken, genau, sieht man dann sieht man Antonio Rüdiger, dann sieht man Luciano, man sieht diese ganzen Leute dann dort und denkt so, boah, schon ein Privileg und muss man dann schon dankbar sein, dass ich dann da sein darf, aber dann kommt wieder die Gazette, das hat man sich auch irgendwo erarbeitet,
voll,
dass man eine gewisse Qualität hat und da reinkommt. Dafür bin ich auch dankbar, dass ich das machen durfte. Klar, jetzt war es bei den letzten zwei Seasons so, dass ich da nicht so oft teilnehmen konnte aufgrund in meiner familiären Situation und auch meiner zeitlichen Situation. Jetzt ist es so zum Beispiel, dass ich da jetzt dann auch aufhöre, weil ich es zeitlich einfach wirklich jetzt nicht mehr hinbekomme. Es war jetzt dann die letzte Season war in Berlin. Da musste ich immer nach Berlin fliegen, dann wieder zurück. Also quasi sonntagabends hin, Dienstagmorgen zurück. Das war dann schon immer anstrengend, aber war auf jeden Fall richtig cool und dann hat man ja auch die Kontakte und kann da dann auch immer wieder drauf zurückgreifen. Klar will man dann halt auch die Leute nicht nerven, aber wenn mal was ist, dann kann man die kontaktieren und das ist dann schon cool, sowas zu erleben. Ich habe jetzt auch gedacht, dass ich in dem Alter das so nicht mehr erlebe und es ist echt was Schönes.
Mhm. Ich finde auch cool, was du gerade angesprochen hast, dass du gesagt hast, hey, wenn da ein Platz frei wird. Weil ich glaube, manche denken immer so, ja, die Leute haben halt Glück oder ich würde da voll gern auch dabei sein und hoffe einfach, dass mich irgendjemand entdeckt. Nein, du hast halt irgendwie eine Chance gesehen.
Genau.
Und du hast dir deinen Fuß in die Tür gemacht und irgendwann mal hat sich das halt ausgezahlt. Aber du hast was dafür gemacht.
Genau.
Und das ist auch das mit dem Scheitern, was du jetzt schon öfter auch angesprochen hast. Ich finde viele, auch so junge Menschen, gerade durch Social Media und so, wo man ja auch oftmals nur das zeigt, was man möchte und so, haben vielleicht manchmal das Gefühl, die Leute, diese ganzen erfolgreichen Leute, sage ich jetzt mal, die hatten halt Glück oder die wurden über Nacht berühmt oder so. wie viel aber nicht funktioniert hat, dass sie vielleicht schon 3 Unternehmen in den Sand gesetzt haben oder 5 Ideen nicht geklappt haben, das sehen die halt nicht. Und dass das Ding halt auch einfach ist, dran zu bleiben, weiterzumachen, auch wenn man mal auf die Schnauze fliegt. Und ich fand es jetzt aber eben auch mal spannend zu sehen, weil es ja bestimmt viele junge Menschen gibt, gerade die selber Fußball spielen oder Fußball begeistert sind, die da total zu dir hochschauen und sagen, oh, ich wäre da auch gern mit Toni Kroos da dabei. Einfach auch mal zu sehen, wie man da hinkommt. Und was ich aber auch total spannend finde, dass du gesagt hast, das war eine mega coole Erfahrung und so, aber du hast ja jetzt auch nicht gesagt, ja, ich gebe jetzt hier alles dafür auf, sondern dass du gesagt hast, auch wenn viele das jetzt total krass finden, vielleicht, dass ich da war, und das war auch mit Sicherheit eine krasse Erfahrung, hast du andere Prioritäten. Und richtig, das finde ich auch total schön zu sehen, dass, ja.
Es ist, da bin ich halt auch, ich gucke dann auch in die Zukunft. Mhm. Was ist, sag ich mal, beständiger? Ja. Das ist jetzt nur eben, was jetzt gerade aktuell ist, hört dann aber auch wieder auf. Und das andere, die Selbstständigkeiten drumherum, sind halt dann schon wichtiger, weil die halt dann auch die Zukunft sind. Und wie gesagt, die Erfahrung war super, war toll. Und für junge Menschen zum Beispiel versuche ich dann auch dann zu sagen, ich war dann auch mal ein halbes Jahr lang in der Schule und habe eine Fußballlage gegeben. Dann habe ich die Kinder mal einfach gefragt, weil es meine alte Schule ist, was ist denn euer Ziel? Ja, ich will Fußballprofi werden, ich will das werden. Und ich sage, was, wenn es nicht klappt? Ja, dann gehe ich halt arbeiten. Ist so auch ein bisschen die Einstellungssache. Ich war selber jetzt nie Fußballprofi richtig. Ich war im höheren Fußball und fast im Profibereich, ja. Aber die Kinder, denen wird halt auch, sage ich mal, vieles so vermittelt, dass sie unbedingt diesen Weg gehen wollen, aber sich keine Gedanken machen. Und auch das Thema zum Beispiel mit diesen Streamern, die dann ja vor der Kamera dann da alles Mögliche quatschen. Ich habe mir gedacht, einige haben mich auch schon mal angesprochen, ja, warum machst du sowas nicht? Ich habe mir dann gesagt, ich würde es bestimmt hinkriegen, aber ich bin nicht der Typ dafür, weil ich bin ehrlich und wie ich ja auch bin. Und ich habe da keine Lust, über andere herzuziehen und da einen Scheiß zu schwätzen und da das zu reden. Damit kann ich mich nicht identifizieren. Deswegen ist so ein Weg dann, sage ich mal, schon auch nicht einfach, wenn du dann da wirklich deine Videos, deine Reels und sowas drehst, wo du halt dann, keine Ahnung, ich esse heute ein Stück Kuchen und wie schmeckt dieser Kuchen oder guck mal heute dieses Fußballspiel, was hat der für einen Mist gespielt, weil ich das einfach nicht mehr kann, ich sehe es aus einer anderen Perspektive. Und wenn ich dann auch eben so Themen habe, mich zu unterhalten über Thema Fußball, ist es dann auch immer wieder schwierig, wenn du es aus einer anderen Perspektive siehst, über Sachen zu beurteilen, bei denen du nicht in der Materie drin bist. Mhm. Wenn ich jetzt, ich nehme ein einfaches Beispiel, wir schauen ein Fußballspiel, wir gucken das WM-Finale, Argentinien gegen Spanien. Und die Leute denken sich, oh, warum spielt der Spieler, der spielt einen Scheiß und macht das und sonst was. Und wie kann der den aufstellen? Warum wechselt der den nicht aus? Denkt mir so, oder wie ist der Fußballer überhaupt geworden? Dann denkt man sich, du weißt doch gar nicht, was bei denen im Hintergrund abläuft. Du weißt doch gar nicht, wie der unter der Woche trainiert, was der dafür tut, was der Trainer in ihm sieht, was der Trainer von ihm erwartet. Die Leute sehen nur das in dem Moment, was vor ihren Augen ist. Machen sich aber keine Gedanken, wie das Ganze entstanden ist. Mhm. Und da mache ich mir halt in vielen Sachen Gedanken. Und deswegen bin ich bei so Sachen so immer, könnte ich das nicht so, boah, guck mal, der spielt das und das, das würde ich mich damit nicht identifizieren.
Und da sind wir wieder bei diesen Metriken, dass halt Erfolg auch, für manche ist das, ich habe richtig viel Geld, für manche ist das, jeder kennt mich. Und für manche ist es, ich mache einfach das, worauf ich Bock habe. Genau. Ich kann dabei noch was Gutes geben oder halt ja was Gutes tun. Und da einfach ein bisschen weniger drauf hören, was man sollte, was cool wäre, was laut Gesellschaft Erfolg wäre, sondern einfach auch mehr auf sich hören. Was will ich eigentlich? Was macht mich glücklich? Und was bin ich auch für ein Typ Mensch? Erfüllt mich das überhaupt?
So. Ich meine, da ist es bei mir ja, ich bin jetzt in mehreren Bereichen selbstständig. Es kann aber auch sein, in einem Jahr ändert sich alles. In einem Jahr habe ich keine Lust mehr aus irgendeinem Grund und bin dann in einem 9-to-5-Job, dann ist es so.
Voll.
Aber damit tust du dich selber, sag ich mal, auseinandersetzen und die Entscheidung treffen. Und deswegen ist es immer so ein wenig schwierig eben, das ist das Tolle, was beschreibt Erfolg?
Ich habe auch letztens, das hat mich jetzt gerade daran erinnert, eine richtig coole Podcast-Folge gehört mit dem Peter Olsen. Ich weiß nicht, ob du den kennst, der ist ein ganz berühmter Coach für so ganz ganz große Sportler, ich glaube von Muhammad Ali war der sogar der Coach. Und er hat auch gesagt, dass wenn man Leute anschaut, was die machen und das bewertet, also er hat das, muss kurz ausholen, halt so erklärt, dass manche ja zum Beispiel so Servicepersonal oder so gegenüber nicht freundlich sind, weil die denken, sie wären was Besseres oder so. Sowieso völliger Quatsch. Aber er hat dann auch gesagt, den Mensch, wie du den gerade siehst, das ist immer eine Momentaufnahme. Das kann sein, der ist jetzt gerade Servicekraft und auch das, weder gut oder schlecht, eben finde ich völligen Quatsch, das zu bewerten. Aber für die Leute, die sowas tun, vielleicht ein Denkanstoß, es kann sein, übermorgen ist der erfolgreicher Unternehmer. Oder jemand, wo ich jetzt sage, oh, der ist voll erfolgreich und der ist Promi und so, kann übermorgen arbeitslos sein. Oder ein totales Arschloch. Also es ist ja immer nur eine Momentaufnahme. Du weißt nicht, was bei den Leuten abgeht, wo die hinwollen, was die noch für Ziele haben, ob die da gerade drauf hinarbeiten oder ob die einfach glücklich sind, so wie es ist. Und es ist immer nur eine Momentaufnahme. Und ich glaube, das ist auch das, wenn man das versteht, was du auch vorhin gesagt hast, Stillstand ist Rückschritt.
Ja.
Dass man sich auf so Sachen auch nicht ausruhen darf, weil es ist eine Momentaufnahme und es kann morgen auch schon ganz anders sehen. Und genauso ist es ja auch ein Antrieb. Weil auch wenn man jetzt da noch nicht ist, wo man gerne wäre, morgen kann es ganz anders aussehen.
Das ist tatsächlich ein Punkt, mit dem wurde ich auch oft konfrontiert, mit der Momentaufnahme. Weil viele bei mir, also die mich jetzt nicht so persönlich kannten, boah, der ist brutal arrogant.
Mhm.
Arrogantes Auftreten, arrogant. Dann lernen sie mich kennen, sagen, hey, du bist ja gar nicht so arrogant. Bin ich auch nicht. Ich bin auch nicht arrogant. Ich mache jeden Scheiß mit, was halt legal ist und sonst was. Ich mache Quatsch mit, sonst was. Und das ist halt, das finde ich zum Beispiel auch schade.
Mhm.
Da ticke ich zum Beispiel auch inzwischen anders. Früher habe ich das auch bestimmt mal so bewertet. Aber ich finde es schade, dass man dann über Menschen verurteilt oder beurteilt wegen dieser Momentaufnahme.
Mhm.
Ah, der hat ein arrogantes Auftreten. Und ich sage zum Beispiel auch immer, wenn man das hat, es ist auch nicht verkehrt, weil es ist ein gewisser Schutzmechanismus.
Mhm.
Zum Beispiel finde ich das bei Frauen extrem wichtig. Es ist schön, freundlich zu sein, aber man muss auch eine gewisse arrogante Art haben, weil sonst nimmt sich jeder das raus, dass ich mit der Person jeden Spaß und alles mir erlauben kann. Und deswegen ist es schon wichtig. Und wenn ich das höre, denke ich mir nur so, ja gut, jetzt ist es halt wieder dieser erste Eindruck, so halt, ah ja, vom Auftreten vielleicht jetzt nicht, aber so, ha, ich kenne den nicht und sagt dann, der ist arrogant. Und wenn sie dann einen kennenlernen, sagen so, ah, das ist nicht so, finde ich dann toll, wenn man die Möglichkeit dann auch kriegt. Und dieser Schutzmechanismus, finde ich, ist extrem wichtig. Und bei Frauen eben, wie gesagt, noch mal extremer. Weil wenn ich einfach an die Zeiten denke, wenn du rausgehst und Frauen sind unterwegs und die werden angesprochen, wenn sie ein bisschen besser aussehen, dann werden sie angesprochen und sonst. Und die haben vielleicht gar keinen Bock drauf. Die haben keinen Bock drauf. Und dann ist diese arrogante Art vielleicht auch einfach mal wichtig, dass dein Schutzschild, wie man bei Heilpraktikern ja auch sagt, jeder Mensch hat so einen gewissen Schutzschild. Da war ich auch mal tatsächlich bei einer und die hat dann auch gesagt, dein Schutzschild ist sehr, sehr weit. Also die Distanz war so ungefähr jetzt, wie wir auseinandersitzen, so vielleicht ein bisschen näher, dein Schutzschild und so. Und das merke ich dann tatsächlich auch, wie die Leute dann vorsichtig mit einem umgehen. Finde ich einerseits auch gut und andererseits dann auch, sage ich mal, ein bisschen schade, weil sie sich da nicht trauen.
Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass das gar nicht eine Arroganz ist, sondern eben so eine gewisse Distanz, die man halt ausstrahlt. Und
ja,
da verstehe ich auch diesen Gedanken mit dem Schutzschild und so. Und auch das, was du mit den Frauen gesagt hast und trotzdem einfach traurig in der heutigen Zeit, dass Frauen ein Schutzschild brauchen und man auf der Seite der Frau schaut, wie musst du dich verhalten, dass du nicht irgendwie belästigt wirst und man da nicht auf die Seite der belästigenden Personen schaut. Aber ja, das wäre jetzt ein ganz anderes Thema. Das machen wir auch lieber nicht auf.
Nee.
Aber ja, verstehe ich, was du da meinst. Was mich noch interessieren würde, eben das, was du jetzt auch alles schon erreicht hast. Du hast vorhin gesagt, du bist wenig stolz auf dich selbst. Ich finde, du kannst sehr stolz auf dich sein und bin auch der Meinung, du hast da schon sehr viel erreicht und für dich auch aufgebaut. Hättest du das früher gedacht, dass es mal sein wird? Und hattest du da auch so früher schon gedacht, oh, ich will mal so richtig weit kommen und ich werde da mit den Großen Fußball spielen? Oder war das nicht so der Gedanke?
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe auch nie gedacht, dass ich so im selbstständigen Bereich dann voll unterwegs bin irgendwo. Es hat sich halt dann ergeben, einfach auch vom Typ her. Mhm. Aber das habe ich tatsächlich nie gedacht. Bin ich ganz ehrlich. Ich dachte, was ich mir aufgeschrieben hatte, das weiß ich noch. Ich hatte mir aufgeschrieben, als junger Kerl, ich will meine Ausbildung erfolgreich abschließen. Will ein schönes Auto fahren. Mhm. Und will damals eben, wo ich jetzt auch dann lange Fußball gespielt habe, da war ich noch in der Jugend. Das habe ich mir alles damals aufgeschrieben. Da habe ich nicht mal die Ausbildung angefangen. Ich will erfolgreiche Ausbildung abschließen. Als Industriekaufmann war mein Ziel. Mhm. Schönes Auto fahren und in der ersten Mannschaft dort Stammspieler werden. Die drei Ziele hatte ich mir damals gesetzt. Das werde ich nie vergessen. Aufgeschrieben. Und habe das dann auch tatsächlich erreicht. Und an das andere habe ich gar nicht gedacht. Das hat sich dann so ergeben. Es hat sich dann tatsächlich so ergeben und dann auch so diese Motivation mit dem Eröffnen von der Black Pearl, wo dann sich das Case funktioniert, auch wenn du nicht aus dem Bereich kommst, mit bisschen Erfahrung, minimaler und so, aber das hätte ich niemals gedacht tatsächlich. Mhm. Und da umso glücklicher bin ich auch, sag ich mal, dass es dann auch funktioniert hat. Aber ich sag halt auch immer, das ist jetzt auch wieder so eine Momentaufnahme. Mhm. Ich bin jetzt in dem Alter, ich habe mit 27 angefangen, bin jetzt 33. Das ist genau so in dieser Altersgruppe. Wenn ich dann älter bin, kann es sein, dann ist es wieder was anderes. Mhm. Eine ganz andere Richtung. Das verändert sich halt wirklich mit der Zeit. Und das finde ich dann auch das Schöne.
Ja, klar, es darf sich ja auch verändern. Man wächst ja auch. Ja, man verändert sich ja auch total und man will ja auch dann irgendwie andere Dinge wahrscheinlich irgendwann.
Das ist schön. Ja, das ist echt schön.
Hast du vielleicht zum Abschluss, also du darfst auch gerne noch weiter andere Dinge erzählen, aber sonst wäre meine letzte Frage, was für einen Rat du an junge Menschen hast, gerade an junge, ambitionierte Menschen?
Sich trauen? Und keine Angst vorm Scheitern haben. Mhm. Und ich habe zum Beispiel ein Zitat, danke, jetzt ein Zitat von jemandem von Winston Churchill. Immer einmal mehr aufstehen, als man hingefallen ist. Mhm. Und das will ich den jungen Menschen mitgeben. Ich vergleiche das Ganze auch, um das noch dann, sag ich mal, abzuschließen. Wenn ich jetzt gerade so aus dem Fenster schaue und die Pflanzen sehe, beschreibe ich das auch immer so, eine Pflanze braucht Sonne und auch Regen, um zu wachsen. Mhm. Genauso wie der Mensch, der braucht Positives und Negatives, um zu wachsen. Und das kann ich den Jungen mitgeben, dass auch das Negative einen weiterbringt.
Mhm. Mega schön. Vielen Dank für deine Zeit und für deine Worte und dass du so offen und ehrlich warst. Und ich bin mir sicher, dass es auch viele von den Hörern inspirieren wird und viele da auch was draus mitnehmen können. Und gerade bei Selbstständigen muss man ja auch immer sagen, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt. Und ja.
Ich bedanke mich herzlich bei dir. Wirklich vielen, vielen Dank. Habe ich tatsächlich jetzt auch zum ersten Mal gemacht. Und ich hoffe einfach jetzt für die Zuhörer, wenn sie denn bis hierher gekommen sind, dass es denen nicht zu viel war und nicht zu langweilig. Und falls doch, hey, nimmt mich nicht negativ auf. Nein, bin halt gern einer, der schwätzt. Aber nee, vielen Dank. Und dir auf deinem Weg alles Gute und vielleicht sitzt man ja irgendwann wieder zusammen mit einem anderen Thema.
Sehr gerne, vielen Dank. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge und bis dann.